1, 2, 3, 4.
Und wenn gestern Sturm und Rot, irgendwo im Meer, 30.000 Meilen liegen und manchmal noch viel mehr. Oben läuft die Sterne und unten rauchen wir. Feierabend, wir kotzen Rot und Bass. Feierabend,
manchmal auch nicht das.
Feierabend, das ist doch was wir alle wollen.
Herzlich willkommen beim Feierabendgold. Mein Name ist Frank Feuerstein.
Mein Name ist Samuel Sauersack.
Und wir befinden uns mal wieder in einem russischen Atomboot, 30.000 Meilen unter dem Meeresspiegel.
Yay.
Kurz vor der Küste New Mexikos. Bisschen staubig hier, aber
ja.
Ist auch ganz schön.
Heute ist die Putzkraft leider nicht an Bord.
Ach, mal wieder.
Das ist so einer unserer zukünftigen Gäste.
Maria hat frei.
Böse gesagt. Warum Maria?
Weil... Okay, kurzer Funfact. Wir haben in der letzten Folge mit Hartmut gequatscht über Hotel und Gastro. Und es gibt...
Gute Folge, hört mal rein.
Es gibt in jedem Hotel der Welt mindestens eine Maria, die im Housekeeping arbeitet.
Ja.
Und der eine Hausmeister damals hat sich immer drüber lustig gemacht und hat einfach dann alle aus dem Housekeeping Maria genannt. Die hieß dann Maria dann einfach. War scheißegal. Ja, Maria kommt. Wen meinst du? Ja, Maria. Wir haben keine Maria.
Das war dann halt kommt. Irgendwann echt so ein Keyword, ne? Du wusstest, alles klar, irgendeine kommt.
Genau. Okay. Jedes verdammte Mal.
Super. Warum eigentlich New Mexico? Ich meine, es ist eigentlich echt viel zu warm hier. In Deutschland wäre es ja schon viel zu krank. Aber ich glaube hier, ne, also wir sind jetzt noch 30 Zentimeter unter Wasser. Wir tauchen ja jetzt gerade erst auf. So.
30.000 Millimeter unter dem Meeresspiegel.
40 Deziliter. Meter.
Aber kurz davor.
Ich würde mal sagen, wir huldigen heute mal wieder einen Personenkult.
Korrekt, ja.
Den darfst du jetzt hiermit gerne ankündigen.
Wir sprechen heute über den Schauspieler, den Produzenten, den Regisseur Bryan Cranston. Viele
Komiker.
Ja, auch, ja.
Also großartiger Komiker.
Der Mann kann halt alles, was das angeht. Also vor allen Dingen halt als bekannt als Schauspieler mit bekanntesten. Die bekanntesten Rollen von ihm sind definitiv einmal aus Malcolm mittendrin. Da hat er den Vater gespielt, Hal. Und in Breaking Bad Walter White.
Fucking Underpanties White.
My tiny Walter Whiteys.
die tiny Walter Whiteys.
Richtig, ja, wir hatten ja schon mal, wie du gerade schon gesagt hast, wir hatten ja schon mal den kleinen Kult von Tarantino auseinandergenommen in vorletzter Folge, meine ich. Aber das ist jetzt ein, ich würde mal behaupten, der Kult um Bryan Cranston ist nicht ganz so groß.
Ein offener Buchclub heute.
Ja.
Also jeder bringt mal sowas
genau,
mit.
Jeder
schlägt mal eine Seite auf, liest mal was vor. Eigentlich werden nur Donuts gegessen und Kaffee getrunken, eigentlich. Aber ja, ich würde mal sagen, wir haben uns halt auch diese Person genommen, weil das halt höchstwahrscheinlich auch eine von seinen ganzen vielseitigen oder viel vorkommenden Serien in der Film- und Serienlandschaft einer unserer Lieblingsschauspieler aus diesen Serien halt war.
Auf jeden Fall, ja.
Also bei Malcolm mittendrin, Hal, der Vater, der sehr zerknirschte, schon quirky auch, ne?
Ja, also und so unglaublich ängstlich und eigentlich Pantoffelheld vom Feinsten.
Pantoffelheld vom Feinsten, lässt sich von seiner Frau unterbuttern ohne Ende.
Naja, wer lässt sich von Lois nicht unterbuttern? Also von gegen die kommst du halt nicht an.
Lois ist wie so die genmutierte Kreuzung aus Hitler und Mussolini.
Als Mutter.
Ja, minus mal minus gibt plus, deswegen ist sie eine Frau geworden. Also so eine richtig bitterböse Frau einfach.
Oh ja.
Aber wir werden nochmal auf sie zu sprechen kommen. Das ist wirklich eine super geile Serie.
Die Dynamik von der ganzen Familie nehmen wir nochmal auseinander später auf jeden Fall.
Es werden auf jeden Fall die zwei primären Serien sein, denke ich jetzt einfach mal, wo wir drauf zu sprechen kommen oder auch auf andere aus der Serie und so. Jetzt musst du trotzdem mal ganz kurz, oder wir müssen ganz kurz mal drauf eingehen, was ist Malcolm mit drin, weil es gibt bestimmt auch ein, zwei Leute, die es tatsächlich nicht gesehen haben, wenn ja, schämt euch.
Ich meine, man muss halt sagen, dass die Serie hat 99 angefangen und das ist jetzt, also über 20 Jahre her, ne?
Ja.
Das ist schon ein bisschen her.
Das ist lange her, ja.
Das ist schon ein bisschen her. Dementsprechend ist es auch nicht ganz so verwerflich, wenn man das jetzt im normalen Umfeld nicht gesehen
natürlich
hat.
Natürlich ab einem gewissen Alter. Ich meine, wir sind jetzt Mitte 20. Wir kennen es noch. Ja?
Ja, absolut.
Mitte, Ende 20.
Ende,
Frank.
Bald vorbei. Naja. Bald muss ich mein Perso verstecken.
Überhaupt zu heulen. Der menschliche Organismus fängt ab 26 an zu sterben. So ist es nun mal.
Ey, find ich damit ab. Yes, I'm dying already.
Okay. Ja, Mac mit drin. Es geht im Prinzip um eine, ja, von außen gesehen normale Familie. Ne?
Also das ist so der perfekte untere Mittelstand, der amerikanische.
Ja, so am Mittelstand kratzend. Wirklich, ja. Also wirklich auf der Linie.
Ja.
Von den unteren Schichten zum Mittelstand auf jeden Fall.
Es geht um die Familie von Malcolm. Er ist das Mittelkind von drei Brüdern.
Genau.
Und die beiden Eltern wohnen natürlich auch bei denen noch im Haus. Es ist der Vater Hal, die Mutter Louis, wie gesagt dann Malcolm. Der ältere Bruder ist Reese und der jüngste Bruder ist Dewey.
Dewey.
Genau.
Einer meiner Lieblingscharakter.
Der ist auch super. Der entwickelt sich toll. Also
ja,
du hast
muss
über,
man echt sagen.
Über die ganzen, ich glaube, 7 oder 8 Staffeln sind's, hast du einfach.
Der hat das auch super als Kleinkind gespielt, ne? Ja. Der hat ja nicht mal reden können, so gefühlt. Oder er hat nicht geredet, weil er wahrscheinlich keine Texte lernen konnte oder so. Am Anfang.
Gut möglich, ja.
Ja, und aber trotzdem hat sich so weiterentwickelt, bis er dann völlig anders aussah, muss man wirklich sagen, mit den Segelohren und so weiter. Also das war schon.
Die haben sich zum Glück ein bisschen verwachsen, also
ja,
da hat er wirklich Glück gehabt.
Und am Ende dann halt, wie gesagt, zu dem voll intelligenten letzten Kind der Familie, dass ich halt dann im Prinzip was alles gefallen lassen kann oder nichts gefallen lassen kann. Ich bin gerade unsicher.
Das Ding war, die Dynamik von der Familie war ja so, es sollte ja die klassische Dynamik zwischen den Brüdern darstellen, dass so das älteste Kind kann sich alles erlauben, der jüngste auch und der mittlere kriegt immer die ganze Scheiße ab.
Er kriegt die
Bei denen hatte das allerdings einen anderen Hintergrund, weil Eltern haben bei Reese einfach schon aufgegeben.
Ja, genau.
In jüngsten Jahren, weil Reese halt schon mit 12 irgendwelche Autos angezündet hat und so. Oder
Dewey wurde überhaupt nicht mehr, er war präsent, er wurde geduldet, war da.
Und dementsprechend konnte er sich alles erlauben, weil er wurde halt größtenteils nicht wahrgenommen. Also nicht wahrgenommen.
Ja, genau. Er wurde nicht wahrgenommen.
Und Malcolm hat es halt immer abbekommen, weißt du, also, ne? Ich meine, der war ja auch Malcolm war dann ja auch in einer hochbegabten Klasse und sowas. Der ist eigentlich so das Genie von der ganzen Familie. Also keiner von denen hat auch nur ansatzweise irgendwie einen College-Abschluss oder sowas in der Richtung. Ja. Und Malcolm war das erste Familienmitglied seit Generationen, meine ich sogar, der halt auch wirklich aufs College geht dann später und halt unglaublich schlau ist.
So weiter, Stipendium bekommt.
Ja, ohne Ende.
Und bei Reese war es, ich zitiere, Lois? Oder?
Louis.
Louis?
Ja, also sowas in der Art halt.
Es ist schwierig auszusprechen, ne?
Ja.
Lois!
nicht die animierte.
Als Lois, ich sag's jetzt einfach mal so, dann so zu Malcolm sagt, Malcolm, natürlich machen wir dich verantwortlich. Reese ist einfach dumm. ich kann nicht mehr recall, welche Folge oder welche Staffel gar, aber das war schon
das
fast kurz.
Ich meine, das haben wir über den ganzen Verlauf es gab ja noch einen vierten Bruder, den habe ich ganz vergessen.
Der älteste coole Bruder, fuck, wie hieß er?
Der war dann ja auf der Militärakademie und hatte dann später mit seiner Frau auf einer Farm gearbeitet. Die geführt wurde von den zwei Deutschen.
Nee, das waren Dänen.
In der deutschen Version. Eigentlich waren es Deutsche.
Wirklich?
Ja. Im Original.
Okay, das wusste ich jetzt.
Echt nicht,
nee.
Im Original sind es Deutsche.
Also kommst du Spaß? Das klang immer so ein bisschen holländisch auch, gell?
Francis hieß der übrigens. Francis
ist der Bruder. Francis, natürlich, ja, genau.
Aber wie gesagt, im Original waren die zwei Leiter von dieser Farm waren Deutsche eigentlich.
Okay.
Aber das konnten sie im Deutschen halt dann nicht so gut umsetzen, weil die natürlich auch einen Akzent hatten, wie bekloppt.
Ja.
Und dann haben sie halt gesagt, dann sind das jetzt halt Dänen.
Ja. Das ist wie bei, kurzer Exkurs, American Dad, amerikanische Zeichentrickserie, so à la Family Guy und so weiter.
Nur besser.
Wie hieß er? Hans? Fritz?
Klaus.
Klaus.
Der Fisch.
Der Fisch.
Ist im Original, der Fisch, der ist immer er auch dabei einfach ist. Nur Deutscher.
Genau,
in der deutschen Version hat er einen Ossi-Akzent.
Ja, genau. Ein Ossi, ja, genau.
Damit
genau.
Es halt in einer gewissen Weise halt noch witzig differenziert werden kann. Genau.
Ja gut, nichts gegen Ossis, aber es ist nun mal witzig. Ne?
Ja.
Es klingt halt witzig, wenn man so
ein bisschen sexy
anders redet halt.
Ja, nee.
Ich müsste immer an Sachsen-Paule denken. Kennst du Sachsen-Paule?
Oh Gott, ja, natürlich kenne ich noch Sachsen-Paule.
Ey. Googelt mal Sachsen-Paule. Klare Empfehlung an dieser Stelle.
Aber super.
Guckt euch nicht seine Filme an.
Nein, Gottes Willen.
Das kann ich mir gar nicht empfehlen. Aber mal googeln kann nicht schaden. Das habe ich mal einem Arbeitskollegen auf der Arbeit mal als Desktop-Hintergrundbild gemacht. So eine der ersten Bilder. Man wird direkt sehen, welches es ist.
Geil.
Ja, gut, nur so viel dazu.
Super, ey. Ja, Francis war der älteste Bruder, der, wie gesagt, er wurde dann auf die Militärakademie geschickt, hat sich dann, ist da ausgebrochen irgendwann mit Kollegen in Alaska, meine ich. und sind ist dann auf eine mit der Frau ist er dann quasi roadtrip-mäßig durchs Land und hat da halt dieses Ehepaar kennengelernt und hat da dann auf der Farm von denen gearbeitet in so einem Hotel Resort, wo die zwei Deutschen die amerikanischste Farm der Welt quasi eröffnet haben mit ja, ihr könnt hier reiten und ja und Cowboy
Yeehaw. Und ja, wir haben ein Upright-Piano im Saloon.
Genau. So nach dem Motto, weißt du? Yes, we like the Cowboys, ja. Yeah. So ungefähr. Und die haben auch im Original genauso geredet. Und es ist unglaublich entertainend als Deutscher, wenn du diesen extrem deutschen Akzent einfach im Englischen hörst. Ich finde, es gibt wenig, was entertainender ist, was das angeht.
Das war doch, da gab es mal eine Folge, nur nochmal zu diesem Deutschen da. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Mr. irgendwas. Auf jeden Fall, da gab es eine Folge, wo seine Frau eine Nacht mal weg muss.
Ja.
Ne? Ja. Und da musste Francis, warum auch immer, irgendwie aus irgendeinem Twisted Grund mit ihm im Bett schlafen. Und das Problem war, dass der Deutsche, du googelst wahrscheinlich gerade.
Ja, natürlich, natürlich.
Das Problem war, dass der Deutsche, also sie sind ganz normal eingeschlafen, es war alles okay. Und auf einmal, wie von der Tarantel gestochen, fängt der Typ halt an zu schreien.
Stimmt, ja, ja.
Und es hört einfach nicht, Er hört komplett nicht auf. Und Francis, nächtelang war das, mehrere Nächte.
Ja.
Francis weiß einfach nächtelang nicht, was er machen soll. Und irgendwann findet er so ein Post-it oder so eine Note irgendwie von der Frau. Du musst ihm am Ohrläppchen reiben.
Genau, und dann
oder
hört sowas. Er auf zu schreien.
Und dann hört er instant auf zu schreien. Und alles ist in Ordnung. Und eines Nachts probiert er es dann so aus, nachdem er schon komplett zugedröhnt ist, weil er die ganze Nacht nur schreien hört. Und das Geilste ist, der Deutsche kommt dann so morgens in diesen Frühstück, von diesem Resort halt in diesen Frühstücksraum und sagt, I have a sour throat. Ich bin heute ein bisschen heiser.
Die zwei hießen übrigens Otto und so Grete. Otto und Grete.
Ja, genau.
Und das war Ottos Grotto oder sowas haben sie die Farm genannt. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Das ist so bescheuert. So bescheuert.
Ja, das war sehr, sehr witzig, ja.
Generell, also ich finde auch immer die Cutaways dann halt, wo es dann halt nur um Francis auf dieser Farm ging, fand ich auch immer super.
Ja, die haben es gut gemacht. Also es war halt konstant witzig. Mhm. Es wurde nicht irgendwie schal, wie so ein abgestandenes Getränk, sondern es war dann irgendwie, du wusstest, was dich erwartet, aber es war immer irgendwie neu. Ey, wenn ich nur an diese blöde Folge denke, die so komplett aus dem Kontext gerissen einfach auf dem Burning Man Festival gespielt hat.
Ja, boah, war die gut.
Ey, willst du erzählen?
Ey, das ist so gut. So super.
Kann man,
so super.
Das ist eine der Folgen, die ich jetzt persönlich empfehlen würde. So
ja, auf jeden Fall. Die Burning Man Folge ist hervorragend. Wie sie da hinfahren und also die Söhne, Reese hängt auch irgendwann bei Leuten ab, weil ich meine, Reese ist halt wirklich derjenige, der alles immer zerstört, alles immer kaputt macht.
Und der kennt jeden und alles und findet immer irgendwie eine ultra dumme Lösung.
Richtig.
Und meistens endet das in so einer Loop, in so einer Schleife, genau. Sodass er sich irgendwie nur noch selber an den Kopf haut. Und das war dann im Prinzip seine Lösung des Problems.
Ja, und das hat funktioniert.
Ja, genau.
Das hat funktioniert.
Also der Weg des geringsten Widerstandes ist Reese sozusagen.
Aber mit dem größten Widerstand durchgezogen.
Und dem größten Willen.
Ja. Ja. Der hat halt das komplette Umfeld gefeiert, weil er steht irgendwann da und meint so, ey, es ist so super, ich kann hier Sachen kaputt machen und die Leute denken, es ist Kunst. Ja. Das ist der Hammer, das ist der Wahnsinn. So geil hier.
So vollkommen passionate about it, das Zeug zu zerstören und ein dummer Junge zu sein.
Malcolm geht halt als absoluter Realist und wirklich also schon fast zynisch und als Teenager schon echt verbittert eigentlich.
Absolut, ja.
Geht der dann halt zu so einer Schamanin, weißt du, und die erzählt ihm dann irgendwas,
die
so Lebensgeschichte, bla bla bla, und er bricht halt vollkommen zusammen, so, oh mein Gott, es stimmt alles.
Ja,
oh, ich bin voll im Arsch. Die Mutter, ich glaube, die ist zu dem Zeitpunkt in der Serie schwanger. Glaube ich, mit dem vierten Sohn dann, mit dem letzten, der dann, ich glaube, in der...
Es gibt noch einen Sohn, stimmt.
Ja, in der vorletzten Staffel oder so.
Von dem kriegt man nicht so viel mit, ja.
Der wird halt auch nicht wirklich groß, weil dann die Serie endet.
Der wird so groß am Ende, wie Stewie am Anfang war.
Wie Dewey am Anfang, ja. Ja,
Dewey.
Genau.
Stewie. Falsche genau. Serie.
Der hieß Jamie, hieß der. Das war nämlich auch eine Strategie von denen. Als sie schwanger war und man wusste halt ganz lange nicht, wird's jetzt das erste Mädchen in der Familie oder wird's wieder ein Junge? Und dann haben sie, ich glaube, als das Kind dann geboren war und auch zu Hause war und sowas, und dann haben sie einen Namen festgelegt, Jamie. Und Jamie ist ein amerikanischer Name, der sowohl für Frauen als auch für Männer geht.
Ah.
Und da haben sie nochmal zwei, drei Folgen Suspense rausgeholt, weißt du, so.
Okay. Ja, stimmt. Jamie Lynn irgendwas.
Ja, es kann beides sein. Deswegen, das war halt ziemlich
Jamie,
gut.
Denkst du,
das war
ja,
ziemlich
ja,
intelligent klar. Eigentlich.
Nicht schlecht.
Was ich halt auch super geil fand, war bei die Dynamik, die dann halt auch da geherrscht hat, weil Reese ist irgendwann ausgezogen auch, natürlich.
Ja.
Und dann hattest du allerdings wieder das das Ding vom Anfang, weißt du, du hattest dann Malcolm als Ältesten, du hattest Dewey dann als Mittleren und
ne? Ja, die Türme von Hanoi. Es hat sich einfach wieder, es hat sich einfach wieder.
Wenn man es mal, also wenn man die Serie mal einfach so im Gedächtnis 10 Jahre später spielen lässt. Also in 10 Jahre später gedreht und abgefilmt und sowas, dann hätte Dewey inzwischen schon sein eigenes Spin-off bekommen. Hundertprozentig.
Ja, stimmt.
Hundertprozentig.
Oh, da muss ich gerade an was Böses denken. Ja. Aber erzähl erst mal fertig.
Und also das zum Glück ist das nie passiert. Weißt du, die Serie wurde abgedreht. Das Finish war, das war conclusive, das war vollkommen in Ordnung, das war super so, das war okay. Und damit war die Serie vorbei.
Ja, ja.
Es gab kein Spin-off, es gab kein Prequel, es gab nichts danach, was das angeht.
Es funktioniert einfach nie genauso gut. Das ist einfach nur Cash-Cow. Was ich gerade nur im Kopf hatte, du kennst doch, wie heißt es nochmal, Big Bang Theory.
Natürlich.
Und da gab's doch auch ein Spin-off von Young Sheldon.
Ja.
Kennst du das?
Ja.
Ich habe noch, also nicht, dass ich
davon
hab das
gesehen.
Nie wirklich geguckt, beides nicht. Aber ich hab's mal gesehen, einfach so.
Mhm.
Und Young Sheldon ist wirklich die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Also jeder, der das jetzt feiert, tut mir leid, feiert es. Ich feiere auch viel Mist, den ihr bestimmt auch scheiße findet. Aber ich finde Young Sheldon scheiße.
Ja, ja. Ich bin auch kein
Fan. Young Sheldon.
Ich bin auch einfach kein großer Fan von Big Bang Theory, aber das liegt einfach für mich dran. Ich kann keine Serien oder keine Sitcoms gucken mit eingespielten Lachern. Ich kann's nicht.
Ich
kann das nicht überhören. Es gibt viele Leute.
Ja, ich verstehe es.
Es gibt viele Leute, die können das ignorieren oder überhören das oder kriegen das gar nicht mehr so mit.
Hm.
Aber mich macht das kirre. Mich macht das wahnsinnig. Ich kann das nach 5 Minuten kann ich nicht mehr zugucken.
Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es vollkommen. Es gibt wenig Ausnahmen, wo das funktioniert, aber dann muss es schon echt kultig sein. So, weißt du, wenn ich jetzt an Eine schrecklich nette Familie denke.
Oder Prinz von Bel-Air
oder sowas.
Dann ist das aber der Nostalgiefilter.
Das ist so ein Nostalgiefilter. Deswegen sage ich, das sind die 20% meinem Herzen, die das ertragen. Aber alles andere, was dann halt wirklich, es gibt so eine Serie auf Netflix, Disjointed heißt die.
Ja,
kennst du Disjointed? Wo es halt um diesen Kifferladen da geht und was weiß ich und irgendwie machen die da, verkaufen halt Gras und das ist so eine komische Konstellation an.
Genau.
Wie auch immer.
Genau.
Und da, ey, das ist so modern gefilmt alles, weißt du? Das ist nicht mehr die Zeit für so Lacher.
Ja,
weißt du, das ist nicht, ich finde, das ist halt altmodisch so ein bisschen schon fast, weil du es halt auch als Kind immer gesehen hast und so. Das hat so diesen Effekt von, es entwickelt sich null weiter.
Ja.
Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, definitiv. Aber ich kann das auch nicht leiden.
Musst halt auch bedenken, du hattest jetzt zum Beispiel bei Prinz von Bel-Air, hattest du die ganzen Szenen, die in dem Haus gespielt haben. Das war von einem Live-Publikum.
Wollte ich gerade sagen, eine Sitcom ist ja auch vor einem Live-Publikum in der Regel. Big Bang Theory ja auch.
Ja,
ist so.
Ja, Fakt. Aber da klingt das Lachen halt noch viel mehr eingespielt. Weißt du, ich finde, damals hattest du noch so ein bisschen organischer. Da war das, ich weiß nicht, da hat sich das einfach ein bisschen.
Fun Fact, und ich weiß es tatsächlich, Fun Fact. Weißt du, wo diese Lacher herkommen?
Ja, die Lacher, die ihr da hört in diesen Einspielern, sind alles von Menschen, die alle schon längst tot sind.
Das stimmt. Wollte ich jetzt nicht so beschreiben, aber das stimmt tatsächlich. Das sind alles Menschen, die schon längst gestorben sind. Und zwar sind es meistens alte Aufnahmen von Kinovorführungen oder von Theatervorführungen aus den 40ern.
Ja.
Oder 30er, 40er, 50er, so in dem Bereich halt einfach. Und das sind einfach quasi die Lacher von den Leuten rausgenommen, weil früher die Leute noch herzlich gelacht haben. Das würdest du heute in diesem Studio halt nicht haben.
Ja.
Deswegen legen die diese Lacher drüber.
Ja, das ist tatsächlich so. Macht auch Sinn. Ja. Ich meine, du hast das einfach, die Leute sind einfach so übersättigt mit Zeug und Kram und die können halt jederzeit einen Lacher sich auf dem Handy reinziehen, so ungefähr. Das bringt halt nicht mehr so die gewünschte Reaktion einfach hervor.
Das ist auch ein gutes Beispiel, wenn man sich das jetzt überlegt, wenn du heute, egal welche Show, oder sagen wir Anfang des Jahres, Mitte letzten Jahres so, irgendeine Show im deutschen Fernsehen angeschaut hast, saßen da keine Leute im Publikum.
Ja.
Und trotzdem wurden Lacher eingespielt.
Schrecklich.
Und die kamen nicht von echten Menschen, sondern halt von, ja gut, in dem Fall keine Ahnung, von was für Menschen das kam. Aber es wurde halt von einem Menschen gedrückt, der Knopf, und dann kam halt das Lachen.
Genau.
Und stell dir mal vor, du lässt es weg. Wie weird es einfach wäre, wenn du wirklich so das Schuhe quietschen hörst und alles. Und es ist ja auch nur so eine blöde Halle. Es ist doch einfach nur scheiße
genau,
dann, ne?
Genau dazu.
Aber das ist halt der Effekt auch, den es erfüllen soll. Ja.
Das ist komplett off-topic jetzt, aber es passt trotzdem in der Richtung rein. Ich muss mal wieder Wrestling ansprechen.
It's time!
Du entkommst mir nicht, Brother. Es war jetzt, wie du schon gesagt hast, das komplette letzte Jahr war ja quasi ab März ohne Publikum. auch bei Wrestling-Shows natürlich.
Boah, und du hattest
für mich die drei Extreme waren das. Du hattest einmal die größten natürlich, die WWE, die hatte das dann relativ intelligent gelöst.
Okay.
Die haben im Verlaufe des Jahres...
Haben sie so Pappaufsteller hingestellt?
Nah dran! Sehr nah dran.
Hologramme?
LCD-Bildschirme. Halt einfach nur Flachbildschirme, also hunderte Stück. Und da konntest du dir dann Tickets kaufen, um auf diesem Bildschirm dann halt bei der Sendung live dabei zu sein quasi.
Mit der Webcam oder was?
Genau.
Lol.
Genau.
Und ja, okay, das ist cool.
Du hattest aber trotzdem noch die Geräusche vom Publikum hattest du trotzdem noch vom Band. Was,
ja, logisch.
Was, wenn du dir jetzt mal überlegst, weißt du, bei einer Sitcom, da hast du die geplanten Lacher drin, wo die Schauspieler ja dann schon die 20 Sekunden Pause schon quasi drin haben in ihrem Skript und sowas.
Das gehört zum Schauspiel dazu.
Genau. Ja. Beim Wrestling ist es so, du musst deine Charakter, die du da rausbringst, ne?
Klar,
du musst ja rausfinden, funktionieren die mit dem Publikum oder nicht? Hm. Weißt du, bringen wir diesen Charakter weiter oder wird der gestrichen?
Am Ende, weißt du, sind die artificial Lacher, also die künstlichen Lacher so total die Show, weißt du, von den Producern, die Show des Lebens und alle Zuschauer zu Hause, hey, das war doch voll die Scheiße.
Genau.
Weißt
genau,
du, genau ja, das Prinzip.
Exakt das. Krass, die Leute wussten nicht,
KI-Show.
Wer ist da jetzt beliebt und wer nicht?
Ja, ja,
das
ja.
Wussten die nur, wie es in ihrem eigenen Skript stand, so, ja, der ist jetzt der...
Televoting.
Aber das ist ja auch alles verfälschtüfig und das funktioniert ja nicht, ne? Und dann hattest du, also das hat die WWE gemacht. Wie gesagt, das mit den Bildschirmen, das hat wenigstens noch ein bisschen das Publikum mit einbezogen, es war okay. Dann hattest du AEW, hattest du dann die Liga, die jetzt im Moment, die wurde hochgezogen vor 2 Jahren.
Eine neue Wrestling-Liga.
Ja, ich schweife jetzt nicht zu sehr ab.
Danke.
Die hatten es so, dass die halt, die hatten kein Publikum da, die hatten ihre Wrestler da, die normalerweise halt hinten im Catering gesessen haben.
Okay.
Die waren halt am Ring, an der Seite als Publikum.
Ah, okay.
Das war dann trotzdem, die wussten auch nicht, ob das Publikum auf diese Charakter dann ansprechen würde, anspringen würde.
Aber du hattest wenigstens in den nahen Shots, hattest du wenigstens ein bisschen
Genau, und du hattest auch, echt, ne? Einen echten Applaus, du hattest in ganz dicken Anführungszeichen richtiges Publikum da.
Ja.
Und dann hattest du Impact Wrestling, früher TNA, die hatten gar nichts. Die hatten keine Leute da, die hatten keine Crowd Noises drin, es war Stille.
Ah, man.
Die haben erst
wie demotiviert auch, ne,
ja,
dann, ich meine.
Die haben erst in den letzten Monaten haben sie angefangen, halt dieses Publikumsgeräusch einzufäden, aber davor war es halt absolute Stille. Und da muss ich echt sagen, ich habe das geguckt, ich habe alle drei quasi geguckt,
ja,
und damit so im Kopf natürlich auch verglichen. Und ich dachte mir so, okay, das mit den anderen Wrestlern um den Ring rum, das ist für mich persönlich als Zuschauer noch am interessantesten.
Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst, ja.
Und wenn du das halt einfach, wenn du dir Wrestling anguckst, dann kann das Match das Beste sein, was du je in deinem Leben gesehen hast. Wenn einfach kein Publikum dabei ist, es nimmt so viel raus.
Weißt du, wie das ist? Wie Death Metal im Proberaum spielen.
Ja.
Auf einmal, weil Song ist vorbei, alle, stopp, Ruhe.
Ja, das
weißt
ist doch nichts.
Das ist doch nichts. Klar, es gehört dazu, aber... Wenn du halt eine Death Metal Band siehst, dann siehst du die meistens auf einem Konzert.
Und
jetzt stell dir mal ein leises Konzert vor. Also so ein komplett.
Nee, hab ich auch keinen Bock drauf. Also nee.
Das ist wie ohne Kopfhörer auf einer Kopfhörerparty sein.
Warum tanzen die alle?
Warum tanzen die alle?
Ah, egal, ich betrink mich.
Genau, natürliche Reaktion.
Erstmal besaufen, dann tanze ich einfach zu der Musik in meinem Kopf.
Geil. Oh Mann.
Aber genauso ist das, also der Vergleich ist für mich absolut da, weil wenn du es mal so nimmst, Wrestling ist nichts anderes als eine Seifenoper mit so Ton, wie als würden sie sich hauen.
Das stimmt, ja.
Wie hat's mal ein sehr guter Kumpel von mir verglichen? Das ist Chippendales mit Backpfeifen.
Das
stimmt. Das ist schon sehr nah dran.
Die Sixpacks.
Ich meine, weißt du, ich muss mir dafür sowieso schon genug Shit anhören, deswegen sage ich den Shit lieber selbst vorher. Das ist vollkommen okay.
Ja, verstehe ich vollkommen.
Bin ich fein mit.
Lass uns aber noch mal ganz kurz.
Mhm.
Are you done?
Ja, ich habe schon wieder viel zu viel drüber
gesprochen.
Irgendwann machen wir eine Folge über MMA und über Wrestling und dann laber ich dich eine Stunde lang in den Boden, ist mir egal.
Das ist vollkommen okay. Weil ich muss ja sagen, auch wenn das auch wieder viele Leute verwerfen, so ich stehe halt schon hart auf MMA. Was ist mir so ein bisschen an Wrestling? Ich werde niemals aufs Phantom auf deinem Level ankommen, was du für Wrestling hast. Das wird nicht passieren in meinem Bereich. Aber ich stehe halt auf MMA und das sind letzten Endes auch Cagefights.
Die Mandingos.
Das sind die Mandingos, Alter. Ich weiß nicht, ob ihr Django Unchained von Tarantino gesehen habt, von Quentin Tarantino. Aber ja, es sind Mandingos.
Ja.
Guckt euch den Film an.
Bei Django lassen sie die zwei größten Sklaven von sich halt wirklich gegeneinander bis zum Tod kämpfen.
Bloß, dass diese in ganz, ganz dicken Anführungszeichen Sklaven heutzutage pro Minute in so einem fucking Champions-Match,
ja,
weiß ich nicht, ihre 300.000, 400.000, 500.000 Euro also machen pro Minute.
Conor McGregor muss nie wieder in seinem Leben irgendwas auch nur ansatzweise bekämpfen.
Ja.
Der hat ausgedient.
Finde ich auch super verwerflich.
Ist
ja.
Es auch.
Diese ganze, dieses ganze Konstrukt um diesen Sport, ja.
Ja.
Mixed Martial Arts halt. Aber Geld, da denke ich gar nicht dran. Es geht mir halt wirklich um den Fight und um den Kampf, weil es halt interessant ist. Manche gucken Boxen, manche gucken Golf so. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Ich verstehe aber, warum es Leute abstoßen finden. Ich verstehe es
wirklich. Absolut, ja. Definitiv. Absolut.
Wenigstens haben sie noch Handschuhe an, da gibt es Schlimmeres.
Ja, wusstest du zum Beispiel, Fun Fact zum Boxen.
Letzter Fun Fact jetzt aber.
Ja, genau.
Weil ich will wieder auf die Burning Man-Folge zurückkommen.
Wir kommen wieder auf unser normales Thema gleich zurück.
Ja, weil sonst können wir hier Cut mal.
Wir haben, beim Boxen sind die Todesfälle, nachdem Handschuhe eingeführt wurden, in die Höhe geschossen. Weißt du auch warum?
Nein.
Weil es früher beim Boxen ohne Handschuhe oder halt beim Bare-Knuckle-Fighting gab es so selten Schläge gegen den Kopf, weil du dir selbst dabei die Hand brechen würdest. In sehr, sehr vielen Fällen.
Natürlich, klar.
Und als dann Handschuhe da waren, wurden dann halt auch Schläge gegen den Kopf viel, viel normaler quasi. Mhm. Und dementsprechend sind dann auch die Gehirnerschütterungen und danach folgenden Verletzungen halt hochgeschossen.
Ja, klar, logisch.
Voll
scheiße,
weird,
ey.
Aber
Das ist auch eine Regelsache am Ende.
Absolut, absolut.
Auf jeden Fall. Gut. Lass uns doch mal kurz zurück auf Malcolm mittendrin kommen, bitte.
Yes.
Kleiner Exkurs. Wer nicht geskippt hat, vielen Dank.
Es wäre verständlich.
Es wäre verständlich.
Ihr könnt jetzt wieder einschalten.
Genau. Die kleine Werbeunterbrechung. Auf jeden Fall will ich nochmal auf diese Folge auf dem Burning Man eingehen, weil wir ja nicht über die Kernaussage dieser Folge halt eingegangen sind, die halt auch in meinen Augen echt harte Kritik war an der Gesellschaft.
Die ganze Serie ist eine richtig harte Kritik.
Ist eine Satire auf die Mittelschicht oder was auch immer über Amerika.
Der beste Part nämlich von dieser Burning Man Folge war Hal. Die sind
Mit
einem Wohnmobil gefahren, was sich Hal von seinem Chef ausgeliehen hat.
Ja.
Und wo er dann halt wirklich ganz penibel drauf geachtet, dass da bloß nichts dran kaputt geht oder irgendwie verdreckt wird oder sonst irgendwas,
weil der Chef verliert seinen Job.
Genau.
Der
Mann hat ja irgendwie gefühlt schon in der Serie gefühlt seit 20 Jahren bangt er um seinen Job.
Ja, er hat doch lange keinen Job.
Richtig,
und
stimmt.
So. Also es ist immer mal so, der hat immer so, er ist halt das kleine Mädchen in der Familie.
Ja.
Im übertragenen Sinne.
Und er steht dann halt da, die haben den Van dann geparkt. Das ist
so ein riesen Wohnmobil war das.
Ja, das ist schon relativ groß.
Und Klos, weil es sind vier Leute.
Genau.
Ja,
also. Und hat dann da geparkt und hat einen fucking Gartenzaun abgesteckt.
Mit Steinen.
Mit
Steinen. Haben sie Steine gesammelt und so.
Hat Kunstrasen ausgeworfen.
Rollrasen. Das ist so
hat Rollrasen ausgelegt da. Und hat halt, also wie man sich den typischen Dad vorstellt, also die kurze Hose leicht über den Knien, die Socken fast bis zum Knie, dazu
der
die
Urban
Sandalen.
Dad.
Genau. Der perfekte Urban Dad. Und da haben sich halt Leute drum gesammelt und haben das angeguckt und so, das ist eine Kunstperformance.
Ja, genau.
Das ist eine Kritik an dem Urban Dad, die man halt so kennt und ja, das ist sensationell.
Ja, so das Konservative verteufelt und so.
Ja,
das ist super geil.
So gut.
Und am Ende wollten die da eigentlich nur campen und wussten überhaupt nicht, was das scheiß Burning Man Festival ist. Muss man jetzt vielleicht auch nochmal erwähnen. Das Burning Man Festival ist, glaube ich, das größte Acid Festival der Welt. Es ist irgendwo in der Wüste von
Nevada.
Nevada tatsächlich,
genau.
Okay.
Ja.
Ist Burning Man, ich glaube, die am Ende verbrennen die tatsächlich den Burning Man.
Genau, das ist
riesige
Holzstatue,
Kunststruktur da, die die dann anzünden und so. Und auf dem Burning Man gibt es halt, das ist wie eine andere Gesellschaft sozusagen.
Ja.
Das ist wie für sehr, sehr alternative Menschen ist es halt wie so eine Parallelgesellschaft. Einmal im Jahr, ich weiß es nicht, oder alle paar Jahre.
Ich weiß auch nicht, wie regelmäßig das ist.
Es ist wirklich, aber auch wirklich abgefuckt. Googelt das mal, Burning Man Festival, was da für Kunstkonstrukte rumfahren, wie auf so einer Parade halt auf Acid.
Ja,
das ist wirklich total abgefuckt.
Und da hat man halt
mitten in der Wüste.
Jeden Paradiesvogel, den man sich vorstellen kann.
Genau,
wirklich vom klassischen Hippie bis hin zum absoluten
Aussteiger. Komplette Nomaden, was auch immer. Also
ist
schon
alles
heftig.
Dabei. Das ist, also ich stell's mir unfassbar interessant vor.
Absolut, ja.
Wirklich,
nur wie lange aushalten würde, ist die Frage.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da die vollen 3-4 Tage machen würde, aber.
Ja.
Aber das ist es ist eine mega coole Idee. Ich finde es super geil, dass es das auch noch in der heutigen Zeit so gibt.
Und dass es sich nicht großartig verändert hat.
Ja.
Das ist nämlich das Wichtige bei sowas.
Ich meine, klar, du hast.
Woodstock gibt es heute auch noch, aber meh.
Nach Woodstock 99 würde ich da eh nicht mehr hin wollen.
Ja, naja. Summer of Love, Alter.
Nee, 99, nicht 69.
Ja, aber da gab es auch einen Woodstock.
Ja, ja, schon klar, aber das ist das Bekanntere.
Ach so, ja, 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 klar, logisch.
Woodstock 99 war, ist auch bekannt, aber nicht wegen denselben Gründen.
Ja, stimmt.
Erzähl ich dir später.
Alles gut.
auf jeden Fall, dieses Festival, es ist einfach, natürlich hast du da inzwischen auch deine Hipster dabei, die halt dabei sind, weil, oh, ist ja so alternativ. Hm. Aber die sind ja, da auch in der Unterzahl.
Die hast du aber auch überall. Die hast du auch auf dem Metal-Konzert, die hast du aber auch auf dem Rap-Konzert. Da Leider. Trinken sie halt Weißwein auf dem Rap-Konzert. Es gibt so Leute, Mann. Würde ich jetzt nicht so auf die Idee kommen. Aber
I hate it so much.
Da werfe ich lieber Brot auf ein Metal-Konzert.
Aber ich meine, du hast dann bei diesem Burning Man-Ding hast du dann halt Louis, die halt wirklich, die zum Schluss auf dieser Parade oben ohne mit Bodypaint voll mit irgendeiner feministischen Gruppe da unterwegs ist und da halt durch die Gegend brüllt, wo ich mir denke, alles klar, okay.
So geil, ja. Malcolm wird einmal wiedergeboren.
Ja.
In so einem komischen Zelt voll mit Tüchern.
Ja, ja, genau. So, wie gesagt, bei so einer Schamanin lässt sich dann noch irgendwie ein Stachel aus dem Fußzeh saugen oder sowas, weil er in Kaktus getreten ist.
Ja, ja.
Und hat da irgendwie voll die
dann
spirituelle
hat er sich
Erfahrung.
Die verliebt auch noch und so. Ist total.
Er schläft ja auch mit ihr.
Also, hat er nicht sein erstes Mal mit der
sogar?
Ja,
genau.
Stimmt.
Und sie dann und er dann halt voll die Herzaugen, ja, ja, und oh ja, mein ja, Gott, ja, neues Leben. Und sie sitzt da, ja, nee, das war jetzt ein kleiner Ausflug und du kannst jetzt wieder gehen.
Ich glaube, am Ende wollte sie Geld. Nicht, weil es ja, genug genau. ist, sondern weil es die Experience war. Irgendwie 50 Dollar oder so, der hatte sie halt nicht. Irgendwas war da. Super geil.
Das war super
geil,
gut, ja. Wirklich.
Nochmal kurz, wir reden ja oder versuchen uns so ein bisschen an Bryan Cranston entlang zu hangeln.
Ja, ja.
Und deswegen will ich auch noch mal auf Hal eingehen, jetzt so den Charakter. Man muss ja sagen, Hal liebt Lois über alles.
Ja.
Das ist ja auch, was ihn ausmacht, die was die Serie teilweise halt, ja, so absurd macht, weißt du? Weil sie halt der absolute Tyrann ist. Aber wenn man sie zu zweit erlebt, ist es halt irgendwie wieder so eine andere Dynamik, ne?
Es ist der perfekte Ausgleich.
Ja, genau. Es ist Teufel und der dumme Engel, sagen wir es mal so. Der kluge Teufel, der dumme Engel.
Louis ist halt wirklich, wie du schon gesagt hast, ist ein Tyrann, absolut. Aber die hat am Ende des Tages hat sie doch die besten Absichten für ihre Kinder.
Und sie hält immer die Familie zusammen.
Absolut.
Weil sie ist diejenige, die Familie am Ende zusammenhält.
Genau, es gab mal eine Folge, wo sie bei ihrer Schwester war über ein Wochenende oder sowas. Und Hal war halt dann der Herr des Hauses quasi.
Ja.
Und es ist alles vollkommen ausgeartet. Also vollkommen ausgeartet.
Und das ist dann nicht diese eine Vase kaputt gegangen, die keiner sehen wollte, die Lois nicht sehen wollte, dass sie kaputt gegangen ist,
so
die wertvollste Vase im Haus.
Genau,
und so.
Irgendwie war da noch die Nachbarskatze, wurde irgendwie noch ist irgendwie in die Luft geflogen.
Das klingt
oder
jetzt
sowas.
So generic, also, wenn man es nicht kennt, aber es ist halt so lustig gemacht, alles, was dazwischen passiert und so, Hammer.
Die haben das ähnlich gehandhabt in der ganzen Serie wie Scrubs. Die haben nämlich keine vielleicht bei anderen Serien so ein eingespielter Lacher war, oder für so Szenen, die also so Szenenübergänge, das sind halt so 3-4 Riffs von einer Gitarre oder sowas, also kleine Musikeinspieler waren da eher.
Weißt du, was mir gerade extrem auffällt?
Hm?
Es ging ja in der Serie, wie der Titel schon sagt, um Malcolm.
Genau.
Also das Middle Child sozusagen.
Ja.
Und Malcolm war zwar als Hauptperson, aber trotzdem muss man es erwähnen, er hat immer die Fourth Wall gebrochen.
Richtig, ja, so
also
ein bisschen, ja, genau.
Die Fourth Wall ist beim Film.
Es ist, wenn ein Charakter direkt den Zuschauer anspricht.
Richtig, wenn er genau in die Kamera schaut,
genau.
Was halt über den ganzen Film eigentlich total unrealistisch wäre oder halt.
Außer du heißt Deadpool.
Ja, da ist es halt zu oft und zu oft ist Kacke, so ein, zweimal irgendwie oder als Gimmick, so dass du dich darauf verlassen kannst. Aber ich habe Deadpool nicht gesehen, also ich kann dazu nichts sagen, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon wieder dann ausgemolken wird.
Aber Malcolm hat das genau. Der hat immer.
Er hat immer in die Kamera geschaut, wenn dann irgendein kurzer Monolog kam.
Richtig.
Weißt du, wenn irgendwas scheiße gelaufen ist oder wenn was gut gelaufen ist und er aber wieder denkt, es ist was scheiße gelaufen, weil er halt super leichtgläubig auch ist. Das ist eine geile Kombi.
Vor allen Dingen hat er, was ich ganz cool fand, das haben sie nämlich sehr gut gemacht. Wer es vielleicht noch kennt, Gott, wie heißt es nochmal? Wow, typisch Andy. Typisch Andy war ja Zeichentrickserie und da hat ja auch hat Andy ja auch immer die Fourth Wall, also die vierte Wand quasi durchbrochen.
Stimmt, ja.
Der hat aber immer quasi die Zeit ist angehalten, alles wurde grau und er hat direkt zum Zuschauer gesprochen. Bei Malcolm mittendrin ist die Zeit nicht stehen geblieben. Die Welt drumherum ist weitergelaufen.
Stimmt, ja,
aber
wenn er in der Schule war und so ein Moment war, dann war im Bokeh, sagt man ja, im Hintergrund, im Unscharfen sind immer auch die Leute umgelaufen. Es war wie, als wäre er isoliert in so einer Bubble. Dann
richtig, genau. Also es hat keiner mitbekommen, dass er das gerade gemacht hat, aber die Welt läuft trotzdem weiter. Und das fand ich immer sehr gut inszeniert, einfach so, dass es halt nicht den Flow kaputt macht.
Und es war halt nur er.
Genau.
Das hat ihn dann wieder ein bisschen herausgehoben.
Genau.
Ja, krass. Ich muss trotzdem noch mal auf Hal zu sprechen kommen. Diese eine, Bryan Cranston, wie auch immer, ne? Ist ja klar, dass wir über den reden. Diese eine Folge, wo er fälschlicherweise, was war's? irgendein Krebs hat er wohl. Ich weiß nicht mehr, was es war. Darmkrebs oder irgendein Scheiß. Da war im Krankenhaus, war voll in Panik und so weiter. Familie auch voll in Panik. Ja, ich habe vielleicht Krebs und so weiter. Hat sich untersuchen lassen, er hatte dann wirklich Krebs. Wurde aber das, dieses X-Ray wurde aber beim Arzt vertauscht, weißt du? Und alle machen sich voll die Sorgen umher, weißt du, behüten ihn und wie sagt man auf Eierschalen, keine Ahnung.
Tragen ihn auf Händen.
Ja, sie haben ihn auch, dankeschön, sie haben ihn auf Händen getragen und so weiter.
Nur weil du auf meinen Kopf hast, musst du an Eierschalen denken oder was?
Mitte der Folge, der Arzt ruft an, wir müssen uns bei ihnen entschuldigen, wir haben es nicht, blablabla, wir haben das vertauscht hin und her und her. Und er löst es aber nicht auf.
Genau, weil er diese Behandlung so genießt.
Das erste Mal in seinem Leben zu Hause seine Ruhe hat.
Richtig.
Und das sagt so viel über diesen Charakter einfach aus, deswegen wollte ich das nochmal, weißt du? Hammer. Einfach so weit zu gehen einfach. Ja. Nur, das schreit ja danach, wie schlimm die Familie eigentlich ist. So.
Auf jeden Fall,
total geil. Kannst du dich von Malcolm an den besten Freund erinnern?
Der hieß, glaube ich, sogar, hieß der nicht sogar Stevie?
Stevie.
Ich glaube, der hieß Stevie. Der im Rollstuhl saß, der, ja.
Das schwarze Kind im Rollstuhl mit Asthma. Der konnte immer nur so reden.
Hallo, mein Name ist Stevie und ich bin hochbegabt.
Super geil.
Ja, genau, der
einer meiner Lieblingscharakter. Wirklich.
Generell die ganze super gut. Die Freundesgruppe von ihm, das waren noch zwei andere, die da meistens dabei waren, die halt in dieser hochbegabten Klasse waren. Alter. Fuck, Mann, die hast du angeguckt und dachtest dir, ja, du wirst in der Woche fünfmal ins Klo getunkt.
Der Vater von Stevie das war ja der Nachbar, glaube ich.
Genau, die waren beste Freunde die Väter waren sehr gute Freunde.
Ja.
Haben auch immer gepokert zusammen und sowas. Ja, genau. Der war auch super.
Ach, ist eine gute Serie, ey. Kannst du dich dran erinnern, als Lois ihren Job hatte auf diesem bei Lucky Aids, hieß der Laden?
Nee, es war
Lucky Aids. Das war Lucky Aids.
Es war nichts mit L, weil
was?
Doch, kann es irgendwie sowas. Aber das Beste ist immer noch, wo du gerade von dem Job redest, ist der Button, den sie dabei immer anhaben muss bei der Uniform. The L stands for value.
Achso, das ist so geil.
Ich liebe diesen Button. Ich hätte den gern als Pin oder als Aufkleber.
Super. So gut. Stimmt. So wie gesagt, sie hat halt einen Job gefunden in deren Quickie-Markt halt einfach, bei deren Aldi so.
Genau, den größten Teil der Serie hat sie den, ja.
Stimmt, ja, genau. Und da macht sie halt einen guten Job und so weiter. Jeder mag sie und sie ist halt voll der andere Mensch einfach da, ne? Sie ist ja so super freundlich zuvorkommend, super nett und zu Hause so BOMB!
Ja, hat ja auch Freunde da, also Leute, mit denen sie sich gut verstehen.
Genau, die haben
sich
verstanden. Sie hat geraucht.
Genau.
Obwohl sie nie zu Hause geraucht hat.
Malcolm kriegt dann einen Sommerjob dann quasi in dem Laden und erwischt sie dann in der Raucherpause. Ja, und die Frau
wie
hat
sie
halt
so
zum
lacht,
Leben
dann so geraucht. Guckt in die Richtung, dann auch in die Kamera tatsächlich guckt.
Genau.
An der Stelle, wo halt Malcolm steht nur so da. Und rennt einfach um sein Leben weg, weil er genau weiß, dass sie ihn irgendwie bestechen wird, entweder das niemand zu erzählen oder ihn umbringt. Allein um dem vorzubeugen.
Das war so gut. Dieser ganze Laden ist einfach der Shit.
So cool. Da gab es doch einmal auf diesem Parkplatz von Lucky 8 nach dem Einkaufen. Das hat jetzt nichts mit dem Job zu tun, glaube ich, diese Szene mit dieses Crash Derby, komm, hilf mir, wo sie irgendjemand, der auch ausparken will auf diesem riesigen Parkplatz, fährt sie halt an, ne, nach dem Einkaufen, sie sieht das so, regt sich so voll auf, steigt ins Auto, rempelt sie halt einmal
an. Das war mit der Tür,
und dann geht's immer so weiter und am Ende einfach wirklich so eine Stuntman-Show einfach auf diesem Parkplatz, wie sie sich komplett diese Autos und vier Ohren knallt.
Also das ist so gut. Das steigert sich so hoch, dass sie zum Schluss halt wirklich einfach frontal beide mit vollem Karacho gegeneinander fahren. Hammer. Aber die Autos durch die vorherigen Anrahmen da schon so im Arsch sind, dass sie so mit 3 km/h sich gegeneinander fahren. So bescheuert. Und zum Schluss verklagt keiner den anderen, weil sie beide ganz genau wissen, sie haben beide verkackt.
Ja, also, das stimmt, ey. So gute Szenen.
Über Malcolm mittendrin könnte man einen eigenen Podcast machen eigentlich. Der ist die ganze Serie.
Ja, wirklich.
So ein Watch-Along, so eine Folge pro Folge dann, das wäre eigentlich möglich.
Du hast wahrscheinlich jetzt nicht rausgesucht, aber weißt du, wie viel es davon gab? Weißt du, wie viele Staffeln?
Sieben,
oder
meine ich. Sieben Staffeln, meine ich.
Okay.
Also die lief auch über 6-7 Jahre. Also das war eine relativ langlebige Serie, auch zum damaligen Standard, aber ja, hatte halt auch ein gutes Finish.
Weißt du, das stimmt.
Das hat ja so geendet, Malcolm ist ja dann, wie es vorhergesagt wurde, der ist ins College gegangen, hat da 5 Jobs dann gearbeitet währenddessen.
Ja.
Reese ist hat den besten Job wahrscheinlich bekommen, den er hätte jemals bekommen können. Er ist so an seiner ehemaligen Highschool, war er dann nämlich der Hausmeister.
Ja.
Und Dewey kam, bei Dewey wurde gerade das musikalische Genie erkannt von ihm.
Stimmt, der konnte Klavier spielen.
Genau,
ne?
Der war generell musikalisch, das war immer das Ding, was Malcolm so aufgeregt hat, weil er war in allem Rationalem und in allem Technischen und Mathe und sowas, war er unglaublich begabt, aber Musik hat er nicht verstanden.
Ja, ja, stimmt.
Und Dewey im Gegensatz dazu war halt das musikalische Genie, der halt schon mit acht aus dem Standweg halt einfach perfekt Klavier spielen konnte, der sich aus Scheißdreck ein Klavier zusammengebaut hat.
Ja, stimmt. Weißt du? Weil er ist aus der Garage.
Genau, genau.
Aus der Garage, die du aufgemacht hast, du konntest nicht ein Zentimeter reinlaufen, richtig, weil Tetris-artig alles da drin war.
Genau, genau. Gute Folge. Und ich glaube, die letzte Szene von der
ganzen... Da hat Reese mal drin gelebt.
Sorry. Stimmt, der hat eine Zeit lang drin gelebt, ja, ja. In der Garage, was du dann voll gebaut haben. Ich
mach weiter, sorry.
Die letzte Szene von der Serie ist, wo Dewey und Jamie, das... fünfte Kind dann, der fünfte Sohn, wie die zwei eine Scheiße gebaut haben und sich beide im Schrank verstecken und sie sich angucken und Dewey so meint, ich glaube, da kann ich mich dran gewöhnen. Und damit endet die Serie.
Ich erinnere mich, ja.
Das stimmt. Ist so ein gutes Finish gewesen. Gutes Finish. Es war conclusive, du wusstest ganz genau, die anderen zwei, also jeder Sohn da hat so quasi seinen Weg gefunden, es ist doch zu dem gekommen, was ihnen am besten tut quasi.
Ja.
Und das fand ich, weil halt auch so viele Serienfinale so...
Aber auch halb offen, weil du weißt ja nicht, was mit den Kleinsten ist.
Genau, das war super. Ja. Das war super, weil so viele Serien verkacken das Finish, weißt du? Allein Scrubs war die letzte ganze Staffel für den Arsch.
Mhm.
Nur so als Beispiel.
Da war auch niemand mehr vom Cast dabei.
Exakt.
Also dementsprechend.
Da ist die Hälfte abgesprungen und dementsprechend war es halt nichts mehr. Aber man hätte es vorher enden müssen einfach. Ja. Aber ich meine...
Das ist eine gute, abgeschlossene Welt einfach. Ja.
Genau.
So, wir sind, Frank, du weißt selber, wir sind super überfällig, was die Pause angeht. Wir holen das auch direkt nach. Aber ich muss einfach jeweils noch kurz die Lieblingsfolge erfragen.
Oh, von Merkel mittendrin jetzt? Oh.
Ja, das haben wir ja vorhin gesagt.
Oh, das ist schwierig. Oh, das ist sehr schwierig.
Soll ich anfangen?
Ja, mach du zuerst.
Mr. President. Du weißt genau, welche Folge ich meine. Ich erkläre es kurz. Und zwar, Hal muss im Garten irgendeine Scheiße machen. Irgendwas für Lois aus... Loch buddeln, keine Ahnung, ja. Und er stößt halt mit der Schaufel auf einmal auf so eine Art... Wie sagt man, so eine Falltür vielleicht, so eine aufschraubbare Falltür und er klettert
die ist
da so
im Sandkasten.
Im Sandkasten war es, genau. Im Sandkasten.
Der war mit, das ich glaube, da war nämlich der fünfte Sohn schon geboren mit Jamie, meine ich. Die haben im Sandkasten gespielt und dabei hat er es gefunden. Ich glaube,
dann
das war so.
Dann war es so.
Ich glaube, das war so. Ja.
Vielleicht vermische ich da auch gerade was. Ach. Aber sinngemäß das ja. Und es war halt niemand zu Hause oder so, keine Ahnung. Und er schaut halt so, was ist denn das? Auf einmal geht da so eine, also er macht halt diese Klapptür auf. Weil man geht da so eine Leiter runter. Und die Leiter geht halt immer weiter runter. Und er denkt sich, ich muss da jetzt gucken. So. Und geht da rein, ne? Und oben fällt die Tür zu. Und er denkt sich schon, scheiße. Ne? Das war ja so. Dann hat er die Tür erstmal nicht mehr aufbekommen und dachte, er ist jetzt getrappt da drin.
Ja.
Auf einmal macht er eine andere Tür auf, halt, keine Ahnung, 3-4 Meter unter der Erde. Und was kommt? Einfach ein super geiler 70er-Jahre Atomschutzbunker.
Richtig geil.
Den die da schon seit 30 Jahren unterm Haus haben.
Und wussten nichts
von.
Und
niemand wusste es.
Ja.
Und das Ding ist einfach... sowas von geil eingerichtet gewesen, wie man sich die 70er vorstellt, Space-Linien überall, also im Sinne von, ne, diese abgefuckten 70er-Linien halt überall, diese Cadillac-Linien, ne.
Also,
die geile Uhr und
ein
so.
Ein Stock von Whisky war auch da.
Genau,
ein großes Bild von
Globus so nach Motto. So
ein großes Bild von John F. Kennedy
von John F.
an der
Kennedy,
Wand.
Ja. So geil, wie er sich einfach denkt, das ist natürlich wieder für sich behalten, seine Ruhezone so für eine Folge halt. Und wie er sich zu jedem Zeitpunkt einfach darunter verschleicht. Dann in diesem Satin-farbenen oder in diesem Satin-Bademantel
mit diesen
Schläppchen so und setzt sich in diesen geilen Sessel mit so einem Whisky, nickt dieses Bild von John F. Kennedy zu und sagt so, Mr. President. Und damit endet, die endet damit nicht, aber es ist auf jeden Fall eine geile Folge. Für mich endet die Folge.
Ich
da
weiß, er steht dann da unten und er hat ja halt vorher die ganze Zeit so, Jungs, lasst mich raus, bam, bam, bam. Und die Jungs haben oben gestanden und so, das ist unsere Chance, weißt du, unsere Mutter ist auch gerade nicht da, das ist unsere Chance.
Wir lassen ihn einfach drin, und machen es fest dazu noch.
Und irgendwann später, als er halt den Bunker dann gesehen hat und sich da halt schon ein bisschen gemütlich gemacht hat, steht er dann da, hat einen Besenstiel in der Hand, steht unten an der Leiter, hat ein Glas Whisky in der Hand so und haut mit dem Besenstiel von unten gegen die Tür.
so gelangweilt, lass mich raus,
Hilfe, schlürft Whisky. Na.
Weißt du, was
okay,
gerade noch
hinsetzen.
Wie überziehen, so krass, aber egal. Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Es gab einen zweiten Ausgang.
Ja, ja, genau.
Es gab
genau,
einen zweiten Ausgang, das heißt, um Supplies, also Nahrung zu holen genau. und so weiter, ist er dann manchmal einfach, nachts hat er sich ins Haus geschlichen, durch den zweiten Eingang wieder rein und tagsüber, oh nein, lass mich raus.
Dann wurde, so geil. Wurde er ja erwischt, weil er sich eine Konservendose Oliven geholt hat, weil er einen Martini trinken wollte. Ja. Und genau. Und dann steht er in der Wohnung mit diesem Seiden, mit diesem Satin-Bademantel, mit dieser Dose Oliven in der Hand und wird dann erwischt von den drei Jungs und er so, scheiße. Genau, weil die Jungs dann die Arbeitsliste von ihm abgearbeitet haben. So, ja bring den Müll raus, mach den Abwasch, mach die Regenrinne sauber. Und die haben das abgearbeitet, so nach dem Motto, wenn wir das machen, dann sind wir danach, kommen wir danach raus, weißt du, dann sind wir frei. Das ist quasi unsere Out-of-Jail-Card. Oh, ja, Mann. Ach, geil. Ja. Super, ja, die Folge ist hervorragend. Die ist wirklich gut.
Hast du noch eine oder schließt du dich einfach an?
Ich muss echt sagen, ich finde tatsächlich die Burning Man-Folge noch einen Ticken besser.
Ja.
Kann aber, ich vollkommen aber verstehen. Meine Favorite-Folge, meine allerliebste Favorite-Folge ist, Dewey kommt später in eine Klasse für geistig Benachteiligte, weil bei ihm ein Test falsch ausgewertet wird.
Boah, das weiß ich nicht mehr. Okay,
ja. Und Dewey ist ja auch kein Idiot. Also der ist ja auch nicht dumm.
Absolut nicht.
Aber der wird dann halt in eine Klasse gesteckt für, ja, wie gesagt, etwas langsamere Kinder.
Ja.
Und es gibt eine Folge, wo sie zuerst den Lehrer...
Ja.
Den Lehrer knebeln und fesseln. Danach ist es dann irgendwie noch ein anderer Lehrer, dann ist es der Schulleiter.
Stimmt, wie sie so Step by Step die Schule übernehmen.
Genau, ja, das ist so super. Also die Folge ist auch einer meiner Faves, die ist einfach hervorragend. Aber wir gehen jetzt in die Pause. Ja, ich muss nämlich aufs Klo.
Ich hätte noch so viele.
Ja.
Läuft, wie sie das Auto gewinnen will.
Aber
mit der Hand am Auto. Oh,
ja, oh, die ist so gut.
Ja, egal, komm.
Ja.
Mac mit drin ist hiermit abgehakt.
Nach der Folge sprechen wir noch ein bisschen mehr über den Karriereverlauf von Bryan Cranston und gehen halt auch endlich mal auf das Thema ein, was, glaube ich, allen so ein bisschen in den Finger juckt, nämlich Breaking Fucking Bad.
Yes.
Wunderbar. Wir hören uns gleich wieder.
Mach es gut.
Tschüss.
Na du?
Na?
Da sind wir wieder. Na ihr?
Haben den Weg zurückgefunden.
Wir waren nie weg.
Nie wirklich weg. Haben uns nur versteckt.
Ist das Grönemeyer? Herbert Grönemeyer?
Grönemeyer. Keine Ahnung.
Irgendwo kenne ich das.
Ja.
Na, egal.
Ich bin wieder hier in meinem Revier.
Ja. Nein.
Bryan fucking Cranston.
Ja, Mann.
Ich sitze hier die ganze Zeit schon auf einem Funfact. Den ich dir einfach...
Willst du den echt jetzt schon droppen?
Ich will den loswerden. Ja? Wir würden nämlich jetzt ein bisschen auf die Karriere von dem Mann eingehen, wie er überhaupt zum Schauspiel kam und der ganze Schissel abhängen. Ne? Ich
okay. Meine,
also wir können ja erstmal drüber quatschen. Wir haben ja, das wissen wir ja beide, wir haben ja ein bisschen recherchiert.
Ein bisschen recherchiert?
Aber nur ein bisschen. Der Mann hat ja, war ja nicht immer Schauspieler, war ja auch kein Kinderschauspieler. Er wollte am Anfang Polizist werden. War das, genau. Ne? Und hat während seinen College-Jahren zu so Schauspielkursen und Schauspielunterricht gefunden. Und das hat ihm irgendwie Bock gemacht. Und da ist er ja dann quasi so all-in gegangen, was das angeht. Und was ich ziemlich cool fand, war, der war mit seinem Bruder in Ende der 70er Jahre, war er ja dann über, ich glaube, anderthalb, fast zwei Jahre einfach nur in den kompletten USA unterwegs.
Richtig lange mit dem Motorrad durch die Staaten.
Beide mit dem
Um sich selbst zu finden, sozusagen,
ja, genau.
Um zu entscheiden, wie geht's weiter bei mir im Leben.
Eben. Und da habe ich ein ziemlich interessantes Interview gesehen, wo er eine Story erzählt hat, als es macht natürlich Sinn, weißt du, in den 70ern, da war das alles halt noch sehr viel entspannter. Da bist du abends in die Stadt reingekommen und hast geguckt, alles klar, da ist, keine Ahnung, ein Restaurant oder so.
Hm.
Das war gerade viel zu tun. Da ist er reingegangen, hat gesagt so, ey, wie sieht's aus, soll ich euch ein bisschen hier Tische abräumen und sowas?
Ja.
Ja klar, kriegst du dann am Ende des Abends, kriegst du ein Abendessen und $20. Ja, alles
perfekt,
klar.
Läuft.
Alles klar.
Dann haben sie das gemacht.
Genau, haben sie das gemacht und sind weiter. So ungefähr. Und die hatten eine Regel, die Cranston-Brüder, nämlich kommen sie an einem Wochentag an, gucken sie nach Kirchen, Synagogen, sowas in der Richtung, okay. Weil die hatten meistens irgendwo einen kleinen Platz, wo man pennen konnte.
Mhm.
Und am Wochenende sind sie immer in Schulen rein.
In Schulen?
Ja, genau. Haben sie dann halt irgendwo unter dem Dach gepennt oder so?
Ah, okay.
Weil da interessiert das ja keinen am Wochenende. Da ist ja keiner da in den Schulen.
Ja, locker. Ja, 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 klar.
Das fand ich ganz
nice.
Witzig.
Und
die waren eine Story, die fand ich...
Obdachlosenasyl habe ich mir noch aufgeschrieben.
Ja, genau. So haben sie auch geschlafen.
Einfach nur, um irgendwo zu pennen. Am nächsten Tag geht's weiter, ja.
Sind auch manchmal über Zäune geklettert, ne? Und am nächsten Tag so aufgewacht. Mit ganz komische Geräusche haben sie da im Hintergrund gehört. Und so flump.
Okay.
Wachen auf, gucken um sich rum, fliegen da Golfbälle durch die Gegend, haben die auf einem Golfplatz gepennt. Aber anstatt, dass sie einer weckt, nö, haben sie halt drumherum gespielt, scheißegal, lass die Jungs pennen. Und an einem Tag sind sie über den Zaun gestiegen. Und dann so, oh geil, guck mal, ah, da kann ich mich auch anlehnen an diesem Stein, an diesem Grabstein.
Ah, scheiße.
Oh. Und dann so, oh nee, ist so spät. Weißt du was, scheiß drauf. Wir pennen hier einfach. Ist egal. Schlaf ich halt auf dem fucking Friedhof.
Nice, ey. Aber fast schon Real-Life-Satire.
Ja, schon. Also ich glaube, aus der Zeit könnte man auch eine Serie machen mit dem, ganz bestimmt.
Ja, absolut, ey. Voll geil.
Was ich eine coole Story fand von dem war, die waren so, ja, ungefähr eine Woche, waren die in einer Stadt und haben in einem Restaurant beide gekellnert. Und der Besitzer von dem Restaurant war wohl ein riesiger Hurensohn.
Also auf Deutsch gesagt.
Ein richtiger, richtiger Spast. Hat jeden gehasst und er wurde auch gehasst von jedem. Und da haben sie, die haben dann immer nach der Schicht, haben sie dann halt so immer mit den Mitarbeitern da zusammengehockt und dann ging es so rum so, ja, wie würdet ihr denn den Besitzer umlegen? Ja, ich würde das und das machen. Ja, ich würde das und das machen. Also alle haben halt einfach nur über den, also jeder hat ihn gehasst.
Ja.
Und eines Tages, die zwei sind dann halt abgereist, ne, sind dann halt weitergefahren. Und die wurden ein paar Tage später von der Polizei gesucht.
Ach du Scheiße. Mhm. Snitches.
Wurden dann halt auch gefunden. Und dann hieß es nämlich, ja, der Besitzer von diesem Restaurant ist nämlich verschwunden.
Oh shit. Aha.
Und zwar, weil die sind dann ins Restaurant gegangen natürlich, haben die Mitarbeiter befragt und dann so, ja.
Hatte noch mehr Freunde.
Genau, so ungefähr. Ist hier irgendjemand, der denen was antun würde? Und da haben sie halt eiskalt gesagt, ja, eigentlich wir alle, ne? Und dann Polizei wieder so, ja gut, aber irgendwer, der jetzt gerade nicht da ist, ja, die Cranston-Brüder, die sind nämlich gestern Morgen abgereist, ungefähr zum selben Zeitpunkt, wie der Besitzer verschwunden ist.
Well, shite.
Mhm. Es kam dann raus, der Besitzer wurde von einer Prostituierten in einen Hotelraum gelockt.
Okay.
Und er hat anscheinend Leuten Geld geschuldet, wurde dann von hinten umgenockt und wurde eine Woche später in einem Kofferraum gefunden. Tot.
Na ja, gut.
Aber das musst du dir überlegen, die waren für einen kurzen Moment waren die zwei halt verdächtig. Ich meine, das hat vom Timing her so gut gepasst.
Ne, sie ja, haben natürlich, den Typ, haben so spielt das Leben, ne? Also
sind genau
halt
dann
Pech
abgehauen.
Fertig aus, ja.
Ja.
Scheiße.
Aber mega krass.
Ja.
Fand ich schon heftig.
Witzig ist halt, hatten wir ja schon mal am Anfang, er war ja Polizeianwärter, ich weiß nicht, wie das in den USA hieß, er hat ja mit dem Gedanken gespielt und war, glaube ich, sogar auf der Akademie.
Aber nicht lange.
Nicht lange und dachte sich dann, eigentlich doch keinen Bock, ich will eher was machen, was ich liebe und so. Aber dann war ja da noch sein Vater, Mr. Cranston Senior, ich habe jetzt keinen Vornamen,
ja,
der ja auch Schauspieler war.
Werden wollte, ne, aber keinen Erfolg hatte.
Ja, genau. Ja. Der ist den Weg gegangen sozusagen bis zu einem gewissen Punkt halt. Und hat dann gemerkt, okay, ich, ne, Kassengift.
Ich werde jetzt langsam alt und es wird
ja,
irgendwie nichts.
Nix. Ja, wie auch immer. Dann kam halt, ne, Berufswahl war unklar. Ne? Mhm. Dann halt engagiert im Theater und so weiter. Also es hat schon im Kopf gebrodelt sozusagen.
Auf jeden Fall, ja.
Dieser Gedanke mit dem Schauspiel. Dann kam die besagte Motorradtour.
Mhm.
Ich versuch's jetzt noch mal kurz aufzudröseln,
ja,
weil
klar.
Ich hab's mir halt, wie gesagt, aufgeschrieben. Ja. Dann, ne, Pennen in Obdachlosenheim etc. Da gab's ja dann diese eine Nacht an Tag 6. Ich hab's mir aufgeschrieben.
Genau, die waren fast eine Woche, waren die an einem Ort, weil das Wetter so scheiße war.
Genau, richtig.
Ja.
Und ich muss einen kurz was vorbereiten dafür. Jetzt kommt's.
Nein. Konfetti!
Auf jeden Fall hat es geschüttet wie aus Eimern.
Mhm.
Für kalifornische Verhältnisse wahrscheinlich jetzt nicht so. Also es war in Kalifornien zu dem Zeitpunkt. Nicht so wahrscheinlich. Auf jeden Fall mussten die sich irgendwo unterstellen. Das war unter irgend so einem, wie würde man in Deutschland sagen, so ein Pavillon oder sowas, wo die halt eine Hängematte hingehängt haben und konnten halt chillen. Und haben halt gewartet, bis der Regen aufhört. Und da hat Brian sich in eine Hängematte gelegt, zumindest sah es auf dem Bild so aus, und hat angefangen zu lesen, irgendein Buch zu lesen. Und weil er ja eh schon mit diesem Schauspielding gespielt hat und so weiter, ist er dann halt immer weiter in diese Geschichte eingetaucht und so weiter. Und irgendwann, als er aufgehört hat zu lesen, halt war es schon nachts.
Ja, das
und
Buch
der Himmel
war
klar.
Das Buch war durch.
Das Buch war durch. Und er dachte sich in dem Moment, ja Mann.
Das mache ich.
Das mache ich für mein Leben lang.
Genau.
Und da habe ich noch so ein Zitat gefunden. Ich hoffe, es ist ein echtes Zitat. Mhm. So, aber er hat dann im Nachhinein, in einem Interview oder so, dann irgendwas gesagt wie, ich werde etwas tun, das ich liebe und hoffentlich gut darin sein. Ich werde etwas tun, das ich liebe und hoffentlich gut darin sein, sorry. Statt etwas zu tun, worin ich gut bin, das ich aber nicht liebe.
Ja, ne? Macht Sinn.
Und das war halt, ja Mann, eigentlich ja schon. Du kannst eh nicht der Beste sein am Ende, weißt du? Deswegen mach's doch einfach und guck einfach, wie weit du kommst. Mhm. Du hast ja alle Möglichkeiten letzten Endes.
Richtig,
oder eher zumindest in dem Alter und was weiß ich. Es gibt ja immer verschiedene Lebensumstände. Aber ne, in dem Fall war es halt so, der nächste Tag, sie wachen auf, der Himmel war blau und weiter ging's nach Hause.
Ja.
Und das war dann im Prinzip...
Ich meine, allein auf so eine Idee zu kommen, so einen Cross-Country-Trip zu machen quasi, schon krass.
Ja, in den 70ern halt, ne? Da war es was anderes.
$120 in der Tasche und dein Moped und dann geht's los.
Aber ich muss sagen, das ist fast schon kitschig, so die Story, ne? Aber es ist halt, keine Ahnung, wenn du in dieser Situation bist, 70er, bist bei deinem Bruder unterwegs, hast deine Eltern ewig nicht gesehen, weißt eh nicht wohin mit dir und auf einmal hast du so diesen Moment, so, dieser Holy Moment, weißt du, was ich meine? Und dann ja klar, das macht Klick und dann hast du da Bock drauf.
Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, der Typ war ja auch sowieso...
Sorry.
Wenn er weiß, wenn er, als er gewusst hat, wohin es geht, dann war er da ja halt auch drauf eingeschossen.
Richtig,
also
genau.
Da hat er das halt auch durchgezogen.
Weiter ging es dann halt mit unendlich vielen Rehearsals und wie sagt man, Vorsprechen in Deutschland
genau.
oder Castings. Mhm. Ne? Mit den ganzen Castings, wo er dann halt wirklich auch alles gegeben hat, also wirklich auch für die kleinste Scheißrolle einfach sich die größte Mühe gegeben hat, weil er halt dachte auch, glaube ich, so ein bisschen, dass das halt kompensieren muss, so seinen eigenen Spruch, ne? Mhm. Also, dass du nicht der Beste in etwas sein musst und so, aber trotzdem, ne? So ein bisschen ausgleichen.
Wenn du es liebst und trotzdem machst.
Richtig, genau, halt durch Arbeit.
Genau.
Und schaffen und nicht durch Talent.
Passion kann eine Menge können ausgleichen, was das angeht. Vor allen Dingen in so einem Bereich wie Schauspiel.
Genau, ja. Und da hat er tatsächlich die erste Serie, in der er dann wirklich mitgespielt hat, die hieß Loving.
Mhm.
Falls es irgendjemand kennt, das ist sehr alt, denke ich mal. Ich war jetzt kein
80er dann, glaube ich.
80er oder so. Halt eine Seifenoper.
Mhm.
Und eigentlich war es ja so, oder ist es so, wenn du
GZSZ.
GZSZ, dankeschön, danke. Das
dann bist, du, dann bist du nicht die schauspielerische Creme de la Creme, ja.
Ich meine, ich glaube, sowas war das in die Richtung, weil GZSZ ist die deutsche Seifenoper, hands down. Und hat er selbst gesagt, ja gut, ich spiele zwar eine Seifenoper, aber mit Stolz, weil ich habe immerhin meinen Satz erfüllen sozusagen. Ich habe mein Ziel jetzt erstmal erreicht und versuche besser zu werden. Das hat er dann halt weitergemacht, hat dann hart an seiner Mimik gearbeitet.
Ja.
Ich denke mal, das kam auch von diesem Theater-Dings.
Auf jeden
Fall.
Weil
wer Bryan Cranston halt kennt, der ist sehr... Gut, Breaking Bad kommen wir noch drauf zu sprechen, aber jetzt gerade bei Malcolm mittendrin zum Beispiel, was ja auch ein großes Beispiel jetzt ist und war, sehr körperbetontes Schauspiel.
Auf jeden Fall, ja.
Weißt du, was ich meine? Sehr, es war halt teilweise schon fast Slapstick, aber nur so eine Scheibe davon, weißt du? Aber so schon die Art. Und es ist ja auch beim Theaterschauspiel so, dass du musst ja so schauspielern, weil sonst sieht dich ja, sonst sehen dich die Leute in der letzten Reihe nicht. Deswegen hast du ja auch 4 Kilo Schminke im Gesicht, damit du überhaupt Mimik erkennst von ganz hinten. Das ist ja der Fakt. Wie gesagt, Theaterschauspieler in einen Film zu kriegen, ist schon schwierig. Aber in seinem Fall war es halt, glaube ich, das ist jetzt, spinne ich mir zusammen, aber es sind halt auch irgendwo Fakten, ne? Hat er das wahrscheinlich mitgenommen, auch wirklich so sehr mimikbasierend und gestikbasierend halt zu Schauspielern.
Ja,
ich freue mich auf Breaking Bad, das,
die Körpersprache.
Weil das macht so viel aus bei Breaking Bad.
Ist unfassbar wichtig einfach, auch bei ihm halt. Ich meine, denk nur mal an die eine Szene von Malcolm mittendrin, wo er seinen Ausraster in dem Auto hat.
Ja, stimmt.
Also
er ist so dedicated, ne? Einfach so into it.
Die Sache noch durch die Gegend schmeißt, seinen einen Kopf gegen das Lenkrad ballert. Das ist halt auch unglaublich viel körperliche Arbeit gewesen bei ihm.
Mega geil einfach, ja.
Worauf ich nämlich jetzt hinaus wollte, war nämlich die eine Nebenrolle, die er hatte in einer Serie aus den 80ern namens Airwolf.
Airwolf?
Kennst du nicht. Brief und Siegel kennst du nicht, hast du noch nie gehört.
Ich kenne das.
Gib dir.
Scheiß. Seidenschal über die Schulter. Werf.
Scheiß kennst du.
Ja.
Das war so eine richtige 80er-Serie. So, oh, guck mal, Knight Rider hat Erfolg. Wir machen jetzt mal was Ähnliches, so ungefähr.
Ja, okay.
Und weißt du, wer die Hauptrolle bei Airwolf gespielt hat?
Darf ich raten?
Ja, du darfst raten, klar. Es war nicht Hasselhoff.
Danny DeVito.
What? Nein! Airwolf, die Hauptrolle hat gespielt Jan Michael Vincent.
Wer ist da? Der Jan Michael Vincent.
Wir brauchen mehr Jan Michael Vincents. Ja, genau der. Was meinst du, wie ich das gefeiert habe? Als ich habe das in einem Interview habe ich das gesehen, als er das erzählt hat.
Geil.
Und ich pausiere die Folge und ich, Moment, nein, das kann nicht derselbe sein.
Nice.
Und doch, es ist derselbe Jan Michael Vincent, der auch in der intergalaktischen TV-Folge von Rick and Morty halt aufs Korn genommen wird.
Ah, geil.
So ein cool, ist so super. Cool einfach, weißt du, wie sich der Kreis des Fandoms wieder schließt. So.
Ja, das ist schön.
So cool einfach.
Gut platziert einfach, ne?
Wir brauchen mehr Jan Michael Vincents. Es gibt so viele Jan Michael Vincents. So bescheuert, aber es fand ich so witzig einfach.
Ja, das ist so cool. Gut platziert auf jeden Fall. Ja, ich, was kam danach noch? Ich guck gerade. Sprechrollen hatte er ganz, ganz viele. Also nach der Serie, genau. Der wurde ja dann irgendwann gefeuert, ne? So nach dem Motto, ja.
Naja, der Charakter stirbt jetzt so ungefähr.
So kurz gesagt, ja. Irgend sowas wäre da wohl gewesen. Und sie müssen sich jetzt halt von heute auf morgen einen neuen Job suchen.
Quasi, ja.
Dass der Fakt mit mehr Impact hat, da sag ich jetzt einfach mal so.
Der war halt, der hatte danach haufenweise Nebenrollen, also wirklich haufenweise. Ich hatte irgendwas gelesen mit über 40 Serien, in denen er mitgespielt hat. Unter anderem
45 Serien und 15 Filme.
Unter anderem auch in Seinfeld, der hatte eine kleine Rolle in der Soldat James Ryan. Also große Filme auch und große Serien, aber halt immer nur so.
Sorry, das waren Sprechrollen, aber ja.
Genau, also maximal ein Vorname, weißt du, nichts weiter.
Ja.
Und dann kam 99, worüber wir ja schon gesprochen haben, kam dann das Angebot für Malcolm mittendrin, wo er dann, sein Durchbruch war.
Richtig, ja.
Wo er,
da wurde er bekannt, das Gesicht wurde dann halt bekannt und der Name war halt dann erstmal da, so.
Der hatte halt, was er auch in einem Interview erzählt hat, der hatte nach Malcolm mittendrin dann, hatte der bestimmt 4, 5, 6 Angebote halt auch für Serien, wo er quasi dieselbe Rolle nochmal gespielt hätte. Und da hat er halt gesagt, nee, die Rolle von dem Quirky Dad, die hat er jetzt 7 Jahre gespielt.
Ja, da hab ich, klar.
Der braucht mal eine neue Herausforderung in der Richtung, was das angeht. Und danach war es ja so ein bisschen ruhig um den geworden. Also auch der hatte danach nie so die Lead Role in irgendeinem Film oder sowas.
Ja,
das kam
dann
erst mit dem Angebot für, wie gesagt, Breaking Bad als Walter White. Und da kam ja dann der internationale Mega-Durchbruch. Und seitdem ist der ja überall drin, so gefühlt. Und da kommen wir ja jetzt auch.
Das hast du schön eingeleitet.
Ja, ne?
Also darf ich Putt-Putt machen?
Natürlich. Okay. King of Segway. Putt-Putt. Beautiful.
Ich habe ihn
schon. Fühle mich schon ein bisschen besser und fühle mich wie ein großer Junge.
Kannst du alleine abwischen?
Mama, bin fertig.
Oh Gott, nein. Bitte nicht. Gott. Ja, naja.
Aber ja, Breaking Bad. Kommen wir mal weg davon. Dann kam, wie
Frank,
gesagt, ja, der internationale
Breaking Bad-Fan.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja.
Also gut, ich wusste das.
Ist aber ja. Selbstverständlich.
Große Überraschung.
Also, ich wollte gerade sagen,
mal wieder.
Hier hängt ein Poster. Ich hatte früher noch ein anderes, nur das hat leider das Zeitliche gesegnet.
Welches denn?
Das große I am the one who knocks Poster.
Ah, mit den ganzen Sprüchen drauf.
Genau,
ja,
genau.
Ganz viele.
Das war da nochmal eins. Genau, ich hatte zwei.
Okay.
Einmal das I'm the one who knocks, wo Walter White auf gelbem Hintergrund ist, und einmal das andere mit den ganzen Zitaten von dem Film.
Stimmt, hast du
aber
recht.
Aber die haben den letzten Umzug leider nicht überlebt.
Ah, das ist schade. Die waren cool.
Die waren mega.
Was ist Breaking Bad?
Breaking Bad ist eine amerikanische TV-Serie.
Vom Sender
AMC.
AMC, genau.
Ja, gefilmt wurde mit 6 Staffeln. Wo es darum geht, dass ein Chemielehrer, ehemals ja schon fast chemikalisches Genie,
/ Familienvater,
genau, diagnostiziert wird mit Lungenkrebs,
genau.
Und quasi, ja, wir probieren eine Chemo, aber eigentlich wird das nichts mehr, so ungefähr. Das
und
war
eigentlich
die Aussicht.
Hat er auch keinen Bock.
Ja.
Zumindest im fortgeschrittenen Verlauf der Krankheit. So.
Genau. Aber er entscheidet sich dann halt, weil die Chemo-Treatments halt auch so unfassbar teuer sind und amerikanisches Gesundheitssystem wird auch kritisiert natürlich.
Fuck off.
Ja, genau. Was? Du hast dir das Bein aufgekratzt?
Wir lieben Amerika.
Gib uns 5000
Amerikaner
Dollar.
Sterben. Wir hassen Amerikaner.
Und er hat halt sich dann quasi relativ spontan ja eigentlich auch dazu entschieden, Meth herzustellen.
Ja, aus der Not raus. Ne? Er wollte halt kein Geld annehmen. Ne?
Richtig. Ja,
wie hieß sein Schwager? Hank Schrader.
Ja, ja.
Hank Schrader, seine Frau ist im Prinzip, das war jetzt voll kompliziert, Skyler, okay? Skyler ist seine Ehefrau von Walter White, Skyler White halt. Und die hat eine Schwester, die Marie White.
Marie, genau.
Nee.
Marie Schrader.
Marie Schrader, genau. Ja, Marie Schrader.
Und der Mann von der Marie.
Und der Mann arbeitet halt auch witzigerweise bei der DEA, bei der Drug Enforcement,
Drogenspezialeinheit.
Richtig, bei der Drogenspezialeinheit. Und das halt von New Mexico, Albuquerque.
Genau.
Das ist halt im Prinzip genauso, der letzte Staat vor Mexiko.
Mhm.
Ne?
Und es ist ja Knotenpunkt.
Ist gerade noch in Amerika.
Es ist absoluter Knotenpunkt halt für jegliche Art von Drogen.
Genau.
Und Walter White entscheidet sich trotzdem, holt sich die Hilfe dann von einem ehemaligen Schüler von ihm, weil der Schüler halt die Kontakte hat und Walter White hat das Wissen. Und dann geht's halt los. Wir können die ganze Serie können wir nicht zusammenfassen.
Ich weiß, aber wenigstens nochmal. den zweiten Hauptcharakter. Also der Schüler, den Frank so schön angekündigt hat gerade, ist Jesse Pinkman.
Gespielt von Aaron Paul.
Von Aaron Paul gespielt, der Glatzköpfige mit dem starren Blick.
Später glatzköpfig.
Später glatzförmig.
Glatzförmig.
Wow, du bist echt glatzförmig, Frank.
Ja.
Richtig förmige Glatze heute. Hast du dir gut zurechtgeklopft.
Ja, ab und zu.
Auf jeden Fall, und mit der hat schon mit seinen komischen Kumpels oder seinen, es leckt ein bisschen die Beschreibung gerade, mit seinen kriminellen Kumpanen sozusagen schon mal Meth hergestellt, halt super unreines Meth, super scheiße, hat irgendwie Chili-Flocken reingemischt für den gewissen Kick und sowas.
Ja.
Und irgendwie bei Hank Schrader, also der DEA, Sergeant oder was da war, war halt auf einem Einsatz und hat halt ein Haus geradet, wo die gerade Meth gekocht haben. Und Walter White saß halt hinten mit dem Auto. Ich weiß nicht mehr genau, warum so, aber er saß halt mittendrin
das,
hinten
das
im Auto.
Das war, weil Hank ihm angeboten hat, willst du nicht mal mitfahren?
Ja, genau.
Ist schon
so
geil, oder? Und Walter White ist
Big
eigentlich...
Big Boy!
Genau. Und Walter White ist eigentlich am Anfang der Serie eigentlich so...
Der schüchternste Mann ever.
Ja,
und
der
so
ist
total
echt,
bieder
echt
und
introvertiert
genau.
Und hat eigentlich, will keinem zur Last fallen, hat eigentlich gar keinen Bock da drauf.
Genau.
Und Hank will ihm halt so ein bisschen Feuer unterm
so
Arsch machen.
So das Tough Man.
Genau.
Ding. Aber er will es auch raushängen lassen. Das ist halt auch
absolut,
so eine Sache.
Absolut, ja.
So, und dann nimmt er ihn halt spontan mit auf einen Einsatz und wer klettert halt aus dem Fenster, weil er gerade flüchtet, weil die DEA gerade die Tür einrammt.
Und dann erkennt er ihn.
Dieser Blick
gerade wieder.
Ja, halt so. Auch Jesse Pinkman, ne? So halb nackt irgendwie steht er da so die Straße gegenüber und starrt ihn so. Und starrt ihn so im Reh-Modus an, weißt du, das Reh im Scheinwerferlicht und rennt halt weiter weg. Und Walter White wusste, alles klar, Meth, bla bla, equals Kohle.
Genau.
Und dann ging es halt immer weiter und dann hat er halt durch die Schule. Ne? Durch die Schulkartei ist er dann auf Jesse Pinkman gekommen, weil er damals Schüler bei ihm war und so.
Richtig, ja.
Und so hat das dann seinen Lauf genommen.
Genau.
Alles zu erklären ist utopisch, aber.
Ja, was war alles?
Der grobe Anfang halt.
Eine unfassbar gute Dramaserie, wirklich. Also da ist alles dabei und da sieht man halt auch die schauspielerischen Künste von Bryan Cranston sind halt
gerade
einfach
da.
So dabei.
Er kann ulkig, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. In manchen Szenen, klar, ist eine sehr ernste Serie, also sehr, sehr selten passiert
absolut,
sowas.
Absolut, ja.
Aber ey, alleine diese Szene, wie er halt einfach das erste Mal sich einen Joint versucht zu drehen. Bei Jesse Pinkman in diesem Riesenhaus von seiner Oma, kaputten Haus, da wo er da haust und so.
Genau.
Und Jesse Pinkman geht irgendwie Drogen besorgen oder irgendwas
sagt,
macht er.
Bleib hier und warte. Und er hat halt diesen riesen Berg an Gras auf dem Tisch. Also wirklich, das muss fast ein Kilo sein, wenn nicht sogar mehr.
Eine Menge Gras auf alle Fälle.
Und Walter White steht dann halt so in dem Haus und nach dem Motto, was mache ich denn jetzt? Und sieht diesen Berg von Gras und denkt sich, das war so ein richtiger Moment so, weißt du was?
Ja.
Fuck it, ich mach das jetzt einfach.
Scheiß drauf. Ja. Da hatte er schon Lungenkrebs.
Genau, da war er schon diagnostiziert, da ging es auch
logisch, schon vorher hatten die ja
richtig.
Genau.
Und da versucht er sich dann diesen Joint zu drehen und ey, diese paar Minuten, wie er einfach da
mit dieser leichten Reggae-Musik halt im
Hintergrund. Ja, versucht da irgendwie in seinem Leben noch nie eine Zigarette, geschweige denn einen Joint gedreht, und versucht dann halt sich da irgendwie aus 30 Papes dann was zusammenzukleben. Kriegt's dann auch irgendwann hin, und Jesse kommt zurück, ja, guckt ihn an.
Ey, yo, Mr. White.
Ey, yo, Mr. White.
Smoking
wait, you
dope?
Smoke my weed?
Ja, genau.
Und Walter White sitzt so Füße auf dem Tisch, mit diesem Klumpen an ungegrindetem Gras in diesem Pape drin, einfach nur sitzt da. Ja, ist mir egal. So das erste Mal seit Monaten mal wieder entspannt einfach der
und
Mann.
Das war halt wieder dieser lustige Moment, sag ich mal, die ja selten vorkommen. Aber gleichzeitig muss man sich halt immer noch vor Augen halten, sie hat eine fucking halbe Leiche im Keller. Dieser ja Typ, auf den er halt quasi auch aufpassen
ja
musste, ne?
Von
mit
stimmt,
dem sie vorher
ja
irgendwelche Deals gemacht haben. Und dann haben sie versucht, ihn umzulegen.
8-Ball war das, glaube ich, ne?
Ich weiß es nicht. Es war der Chef von Jesse Pinkman.
Genau, genau.
Also am Anfang,
genau,
ne? Da haben sie ja mit dem Wohnmobil schon, das berühmte Wohnmobil,
ja,
wo dem sie in der Wüste da Meth gekocht haben und sowas. Ach, so eine scheiß gute Serie. Ne?
Ja, haben also sich dann ja noch aus der Schule, haben sich dann auch die ganzen
die Erlmeyer-Kolben und so,
ja, ja,
die
ja
ganze Chemie.
Das Chemie-Equipment halt quasi
Chemie-Equipment
geholt
haben
dafür.
Sich dann geholt. Die Maske.
Genau.
Also diese
genau, damit
ikonischen Masken.
Walter White halt als Chemiker das Know-how hat, um so ziemlich das reinste Meth herzustellen, was es zu kaufen gibt.
99,96%
korrekt.
Zur Hochzeit.
Genau.
Ich hab's mir gemerkt.
Genau.
Ich, also, ich meine.
Also so unfassbar rein, das hat da keiner von irgendeinem Kartell oder so hat jemals so reines Meth
genau
in der
und
Hand
das
gehabt.
Das hat ihn halt so berühmt gemacht in der Szene, als dieses Meth halt erstmal in sehr kleinen Chargen, in sehr, sehr wenig Mengen und so unters Volk gemischt wurde, erstmal lokal und so weiter und auf einmal, das spricht sich nach Röbig rum wie...
Ja, Jesse Pinkman hat halt den geilsten Scheiß dann, ne?
Genau, das, genau, ja, richtig. Und dann bist du halt automatisch der Kingpin.
Absolut,
blöd nur,
ja,
wenn du das halt in Gebieten verkaufst, wo du es nicht verkaufen sollst.
Richtig.
Ladi-da-di-da.
Richtig,
aber
ja
so geht's dann halt immer weiter. Ja.
Genau, da hat Bryan Cranston auch erzählt, das war, wo ich da auch nochmal drauf komme, wegen der Körpersprache.
Ja.
Am Anfang hat Walter White, weißt du, so eingesackte Schultern, der Kopf immer so leicht nach unten, so halt so ein bisschen Würstchen, ne? Und dann also vor allen Dingen in der Hochzeit dann, wo er dann auch unter dem Synonym Heisenberg auftritt,
Heisenberg,
ne, mit dem ikonischen Look, mit dem Hut und dem Goatee-Bart.
Hut, Glatze.
Und
ne?
die Glatze natürlich,
die er sich dann halt auch behalten hat, weil
genau
eigentlich wären die Haare noch da gewesen.
Genau,
so,
aber
ich will jetzt auch spoilern.
Er hat sie abrasiert, halt auch wegen der Chemotherapie und
genau
sowas, wäre das sowieso passiert mit der Zeit, aber... Na, aber da läuft er dann halt auch so Schultern ein bisschen weiter zurück, der Kopf ist ein bisschen weiter nach oben gewandert,
ja,
weil
ja
er dann halt einfach diese... Der hat dann gemerkt, er ist da im Moment an der Macht.
Er hat das am längeren Hebel.
Genau, er ist das erste Mal in seinem Leben, steht er einfach auf einer höheren Stufe.
Von do you still love me, Skylar? Bis
ja
zu I am the one who knocks.
Exakt, I am the danger.
Skylar, I am the danger.
Boah, so unfassbar guter Monolog. Oh mein Gott, so genial.
So geil. Nobody's knocking on my door.
I am the one who knocks. Oh, das ist so sensationell. So unfassbar gut.
I don't want you to be in danger. Skylar, I am the danger. Das ist einfach so, so gut. Ey.
Gänsehaut heute noch. So unfassbar geil.
Ja, doch. Ich krieg tatsächlich Gänsehaut gerade. Also es ist ganz, ganz weit oben.
Auf jeden
gute,
Fall.
Gute Serie. Ja, und so nimmt das halt alles seinen Lauf, ne? Es wird immer abstruser, es wird immer seltsamer, es wird immer größer.
Mhm.
Wen kann man denn noch erwähnen? Gustavo Frings zum Beispiel. Ah, bevor wir zu Gustavo Frings kommen, muss ja nicht lange drum gehen, wir haben die Familie noch gar nicht richtig fertig. Und
genau
zwar gibt's da noch, naja, Walter Jr.
Den Sohn, der war das nicht sogar Kinderlähmung?
Kinderlähmung, ja. Der echte Schauspieler übrigens auch.
Ja, ja, genau. Der hat es nicht,
nicht
gespielt zum Großteil, sondern der hat halt wirklich diese Erkrankung. Also der läuft, er ist auf Krücken angewiesen und er redet halt ein bisschen... Ich will jetzt nicht behindert sagen, aber behindert. So klingt's halt einfach.
Ja, er ist halt nicht der hellste auch. Ne?
Ich glaube, intelligenzmäßig ist es nicht so beeinträchtigt. Der ist wirklich einfach nur körperlich
ja
wirklich stark eingeschränkt.
Also er wirkt immer so auf mich, nicht wegen seiner Behinderung jetzt gar nicht, sondern einfach
weil er
nicht
so
der
redet
ist
auch. Und also es
ja,
klingt einfach,
sein, ja
es klingt. Also der arme Junge wurde wahrscheinlich halt auch in der Serie natürlich auch wahrscheinlich hart gemobbt, weil
er hatte halt auch nicht so viel Effekt. Nein, doch er hatte schon Impact.
Mhm.
Zum Beispiel als er diese Spendenaufrufe
die
da
Website
macht.
Die
ja Website. Die Website.
Oh.
Man muss sich halt denken zu dem Zeitpunkt. Also Walter Jr. sein Vater tat ihm halt leid, ne? Also
genau,
er hatte halt Lungenkrebs und so.
Logischerweise weiß
und
die Familie nichts von dem Meth-Business.
Richtig, das setzen wir jetzt
klar
einfach mal voraus. Das ist Fakt. zu dem Zeitpunkt. Ne?
Genau.
Und Walter Jr. fängt halt an, ey, das Internet, man kann auch eine Website machen. Genau. Und dann fängt er halt an, eine Spendenwebsite zu machen. Und das Ganze geht halt ziemlich, naja, schleppend voran, sagen wir jetzt ja, einfach
aber,
mal.
Aber es kommt Geld rein.
Es kommt ein bisschen Geld rein.
Genau.
Und Walter guckt sich das so ein paar Tage an, ne, irgendwie. Und jedes Mal so, ach, ich will das ja eigentlich gar nicht, weil ich habe ja Geld und so weiter.
Ja.
Denkt aber noch nicht diesen Schritt weiter. Mhm. So von wegen, Moment mal, das ist eine Geldwäschemaschine.
Ja.
Das ist pure Geldwäsche. Ich kann natürlich einfach meinem Sohn für mich spenden und kann dadurch mein fucking... Ne?
Genau.
Das war super geil.
Aber
das hat er durch Saul Goodman, seinen Anwalt, hat er diesen Trick dann.
Diese herzzerreißende Szene, wo Walter Jr. ihm dann die Website das erste Mal zeigt.
Ja.
Und er steht dann da und Walter Jr. und Skylar, seine Frau, stehen halt da und zeigen ihm voll stolz diese Website. Oh, guck mal, der
$200.
Ja, da können die Leute jetzt
Dollar,
spenden.
$10,
ne? So. Und Walter steht einfach nur da. Im Hinterkopf natürlich so, Alter, ich habe schon Hunderttausende von Dollar verdient, ne?
Ja.
Und die reißen sich so das Bein für mich
der
aus.
Zeit.
Ja.
Er hat teilweise in der Garage die Isolierung abgemacht
und
hinten
Geld rein
dran das Geld gesteckt einfach und dann wieder zugemacht, weil er nicht mehr wusste, wohin mit diesem ganzen Geld einfach. In den Lüftungsschächten gibt's auch super Szenen.
Die kaufen dann ja auch, weil Walter White hatte noch einen Zweitjob.
Nebenjob, genau.
Genau. In der
weil's nicht gereicht hat.
Ja. Und er hat dann irgendwann
einen super beschissenen Chef auch gehabt,
ja,
ne? so ein richtiges Arschloch.
So, ja. Absoluten Wichser. Und hat dann, wie du schon gesagt hast, auch durch Saul Goodman, seinen Anwalt,
genau.
Der ja dann auch seine eigene Prequel-Serie Better Call Saul bekommen hat. Übrigens, Shoutouts an Bob, der arme Mann ist bei den Dreharbeiten in der letzten Staffel, jetzt vor ein paar Tagen ist er umgekippt und lag im Krankenhaus. Man weiß noch nicht,
ich
was los ist.
Du sagst gestorben.
Nein.
Bob Odenkirk,
ja. Also ich weiß
nicht. Brillanter Schauspieler.
Absolut. Aber wie gesagt, der ist umgekippt auf dem Set und liegt im Krankenhaus und man weiß noch nicht ganz, was los ist. Also,
Scheiße.
Shoutout, hoffentlich gut, geht's dem Mann gut.
Klopf auf Fliesentisch.
Auf jeden Fall.
Dankeschön.
Sehr gut. Aber der spielt den Anwalt von Walter White und der rät ihm dann halt auch so, du brauchst irgendwas, weil diese Spendenaktion geht natürlich auch nicht ewig.
Das geht nicht ewig, das nimmt irgendwann ab. Ja?
Genau.
Und verliert sich im Sand halt
richtig,
irgendwann.
Richtig, die können nicht irgendwie über Jahre hinweg das machen. Deswegen hat er dann diese Waschanlage dann im späteren Verlauf der Serie gekauft und lässt darüber dann halt auch seine Einnahmen von dem Meth-Business halt reinlaufen.
Da werden dann immer für jeden Kunden 3 Bonks gedruckt,
so
sozusagen.
Ungefähr, ja.
Und durch auch die sind an diese Anlage auch durch einen ziemlich coolen Trick gekommen, ne?
Mhm.
Skylar, nee, wer war's? Saul Goodman, irgendeiner von Saul, ich glaub, es war Mike Ehrmantraut, sein
ja.
Am Anfang noch sein
Schläger.
Bodyguard, sein Schläger.
Ja.
Schläger ist das richtige Wort, ja. Aber auch super geiler Charakter.
Oh ja.
Und der hat ja dann, glaube ich, irgend so einen Wasserinstallateur gespielt und so, der den Boden um diese. Das war so eine freistehende große Waschanlage, viel größer als in Deutschland, die, glaube ich, hier sein könnten, so mit richtigen Bladen und so. Und da hat er sich als irgendwie Bodenmesser oder so ausgegeben und hat dann rausgefunden, dass diese Waschanlage, also rausgefunden in ganz dicken Anführungsstrichen, ne, hat dann rausgefunden, dass diese Waschmittel, die Waschanlage benutzt hat, immer ins Grundwasser gesickert sind. Und dadurch ist das Ding halt eine Ruine eigentlich, wenn es rauskommt, ne? Und dann hat er, gleichzeitig kam natürlich dann Walter White an, Surprise, ja, ich hätte die schon gerne. Und er so, nimm.
Ja.
Also der alte Chef von ihm, das Arschloch, ne? nimm diese, ist
nimm,
mir egal, ich will die gar
geil.
Nicht haben, gib mir das Geld, steuer mich aus, dein Problem.
Genau.
Und schon hat er halt die scheiß Waschanlage, ne?
Ja. Und es geht auch schon mit einem Witz, also für einen Witz eigentlich, für das, was sie eigentlich wert ist.
Ja,
weil
mit
einer Waschanlage kann man eine Menge Geld anmachen, vor allen Dingen, weil so viele Anlagen halt auch schon seit Jahrzehnten automatisiert sind. Du stehst eigentlich nur da und füllst die Scheiße nach.
Ja.
Und der Rest macht sich von selbst.
Ja. Weißt du, was er Jesse Pinkman angeboten hat? Also Saul Goodman jetzt? Jesse Pinkman war ja immer so ein bisschen im Schatten, ne? Weil in dieser ganzen Drogenszene galt Heisenberg, ja, also Walter White ja als Koch oder als Cook.
The Cook, ja, genau.
Oder als Artist oder so, weißt du, weil er halt das reinste Meth von allen herstellen konnte und deswegen stand halt Jesse Pinkman immer so als bisschen als Gehilfe so in seinem Schatten. Obwohl er genauso wichtig war. Nur beiden ist es nicht aufgefallen bis zu den letzten Staffeln.
Richtig, ja.
Oder beide haben sich gegenseitig nicht so als...
Nicht als Partner gesehen.
Als Partner gesehen, sondern als nötiges Übel.
Bis Jesse halt irgendwann halt auch
keinen Bock mehr hatte, gegangen ist und danach ist.
Er wusste ja selbst irgendwann, wie es gemacht wird.
Ja, genau.
Er konnte das Heisenberg-Meth selbst herstellen.
Er hatte, Walter White hat die Saat gepflanzt, die er nicht bändigen konnte am Ende, ne?
Genau.
Aber bevor ich den Faden verliere, es war ja dann auch irgendwann soweit, Saul Goodman war ja auch der Anwalt von Jesse Pinkman, weil es ja Partner irgendwie waren, so, die mussten ja, da musste ja jeder alles wissen, was so abgeht.
Richtig, ja.
Und da ging es ja darum, dass Jesse Pinkman natürlich auch eine Immobilie haben will, um Geld zu waschen, auch wenn es nicht so viel war.
Klar.
Und da kam Bob Odenkirk, also Saul Goodman, der Anwalt, kam dann an und hat gesagt, hier, ich habe ein wunderschönes Etablissement für dich. Also wirklich, das wirft Geld ab. Einmal, set and forget. Weißt du, was ich meine? So richtig so, wow, einfach, ein Nippelspiel.
Jobgesell.
Jobgesell. Und dann sind sie so dahin gefahren in diesem ganz alten Buick da von Saul Goodman, ne, in diesem klapprigen Ding. Und wo stehen sie vor? Vor einem asiatischen Nagelstudio.
Ja, stimmt.
Kannst du dich an die Szene erinnern?
Ja, natürlich.
Wo es dann Gurkenwasser gab und wo die Füße gemacht worden sind,
ja,
und so weiter.
Ja, genau.
Jetzt hast du natürlich Saul Goodman nicht gesehen, also Better Call Saul nicht gesehen, ne? Das Prequel von Breaking Bad,
genau,
was danach halt rauskam. Wo die Serie, die beleuchtet halt im Prinzip das Leben vor Breaking Bad von Saul Goodman ein bisschen näher, als er noch Slippin' Jimmy war und so, wie das alles so angefangen hat, wie er sich zum Anwalt gemogelt hat und so weiter. Seine Kanzlei war ganz am Anfang in dieser Serie in diesem Nagelstudio
im Keller.
Im Keller.
Am Keller?
Im Keller.
Ah.
Da war das Büro. Und da er ab Breaking Bad ja schon diese Kanzlei hatte, ne, mit dieser Kuppel und dieser Uhr und so weiter, dieses sauhässliche Ding, hat er das natürlich immer noch gehabt, diesen kleinen Raum da unten, hat den dann halt im Prinzip, ja, hat versucht, dann diesen ganzen Laden am Ende dann halt Jesse anzudrehen.
Ja, klar, aber das ist
voll geil.
Musstest du nicht durch im Hinterraum von diesem asiatischen Ding, musstest du da nicht durch so eine Waschtrommel durchgehen und dann kamst du da irgendwie noch runter? War das nicht auch irgendwas?
Nein, das war am Ende. Die Wäscherei war das.
Ja, genau, das war das. Ja,
das
war wieder was anderes, da habe ich das gerade durcheinander gebracht.
Das hast du durcheinander gebracht.
Es ist jetzt auch schon, muss man halt sagen, ich habe Breaking Bad ungefähr so ein Jahr, nachdem es fertig war, gesehen. Das ist halt jetzt auch schon ein paar Jährchen her.
Ja?
Ja, ich habe die erste Staffel habe ich vor ein paar Monaten tatsächlich nochmal durchgeguckt.
Mhm.
Aber halt nur die erste. Ich müsste eigentlich mal weitermachen.
Es wird nur besser.
Ich weiß.
Das ist eine der seltenen Fälle, wo eine Serie echt nur besser wird.
Auch mit einem, also perfekt abgeschlossenen Finale. Wirklich.
Absolut. Wir verraten es. Der Fan ist halt nicht. Aber es ist das perfekte Ende in meinen Augen. Ja.
Absolut.
Für so ein Drama.
Richtig, halt für die Figur Walter White auch.
Genau.
Und ich hab El Camino nicht gesehen, leider.
Auch schade, aber kann man verzeihen.
El Camino ist ja der Film, der danach spielt.
Film nach der direkten Anschluss der Serie, der Film dann.
Genau. Und der ist ja auch erst 2 Jahre alt oder so um den Dreh. Der kam ja auch 2019, ich meine so um den Dreh kam der raus. Also auch schon
18,
ein paar Jahre,
glaube ich.
Auch schon ein paar Jährchen, nachdem die Serie eigentlich vorbei war. Aber ist tatsächlich auch wieder so eine Sache, weißt du, bei Breaking Bad, die haben das Prequel jetzt mit Better Call Saul, aber das haben sie auch sehr gut gemacht, weißt du? Und das ist wieder
viele
so eine
Leute,
Sache, das
viele okay. Leute mögen, ich weiß vollkommen, worauf du hinaus willst, also es ist done right, weißt du, an den richtigen Stellen eingefügt und nicht so
nicht ausgeschlachtet.
Fick dich, Young Sheldon, weißt du, was ich meine?
Fick dich, Young Sheldon!
Man muss sagen,
ich habe ein Marvel-T-Shirt an, ich bin ein Geek, halt dein Maul!
Man muss sagen, nur weil man Breaking Bad jetzt unglaublich gefeiert hat, muss man nicht, also El Camino ist jetzt eine andere Geschichte, aber muss man nicht Better Call Saul unbedingt feiern.
Ja.
Weil Better Call Saul ist, da geht's halt nur um den Anwalt.
Richtig, ja.
Und um sein Leben und um seine Freundin da und so weiter. Und halt um Mike Ehrmantraut.
Genau,
also
der spielt ja auch noch eine Rolle drin.
Auch wirklich tausendmal besser als in Breaking Bad, muss ich einfach sagen. In Better Call Saul. Also wirklich so eine gute Rolle.
Da hat der Charakter halt ein bisschen mehr Raum zum Atmen einfach,
genau,
weißt du?
Ja, er kommt hands down öfter vor einfach.
Ja, natürlich, ja.
Und wie gesagt, wie das alles so anfing, wie er von den ersten Versicherungsbetrügen, indem er sich von einem kleinen Jungen bezahlt hat, sich mit dem Skateboard von einem Auto fahren zu lassen, von einer Frau, von dem er weiß, also die Fahrerin, von der er wusste, dass sie viel Geld hat und so weiter und ne, sich so halt scheiße.
Ich glaub, die Folge
so
hab ich
ein
sogar
kreativer
gesehen.
Typ in dieser Serie, das ist unfassbar cool. Ich hab's auch noch nicht zu Ende gesehen, muss ich sagen, aber es läuft ja auch noch.
Genau, wie gesagt, die letzte Staffel wird
weitergedreht.
Ja.
Das läuft immer noch, das ist auch gut so, finde ich, weil sowas, es hat ja nichts mehr per se so mit diesem Breaking Bad-Universum zu tun. Es spielt in derselben Stadt, in derselben Area und es ist derselbe Typ und wer weiß, wer noch vorkommt am Ende. So.
Genau, ja.
Aber es ist trotzdem was anderes. Und genauso sehe ich es aber auch bei El Camino.
Mhm.
Weil El Camino ist, du kannst den als eigenen Film betrachten.
Ja.
Du musst die Vorgeschichte Es macht sehr viel Sinn, die Vorgeschichte zu kennen.
Natürlich, also, ja.
Das machen wir uns nichts vor.
Ja.
Aber du kannst den Film gucken und dir halt den Rest dazu dichten und es ist trotzdem geil.
Ja, du kannst Terminator 2 auch gucken, ohne den ersten zu sehen.
Ja.
Das geht.
Ja,
das geht absolut, weil das ist an sich wie du schon gerade gesagt hast, das Vorwissen wäre gut, aber es ist nicht zwingend erforderlich.
Das wäre bei Toy Story schon schwieriger.
Absolut.
Weil das setzt so viel Wissen über die Charakter heraus, allein vom Soft Skills, vom Wesen der Figuren her, dass du der Story jetzt uns gar nicht folgen könntest teilweise, weißt
Richtig,
du?
Richtig, ja.
Außer du bist jetzt 5 Jahre alt, guckst gerade aus.
Guckst du den, wenn du dir jetzt nur den Vierer anguckst zum Beispiel, fragst du dich die ganze Zeit, wer zum Arsch ist eigentlich Andy? Über wen reden die
wer
da?
Ist Andy so,
über
ne?
Wen reden die?
Stimmt.
Wenn du Teil 1 und 2 nicht
Warum
gesehen
hast.
Warum
ist da so ein Arschloch und gibt die Kinder weg?
Die Kinder?
seine Kinder! Die Spielzeuge.
Ich bin gut, Kinder viel besser.
Weg von Kindern. Weg mit den Kindern, weg mit Toy Story. Nein, ich liebe Toy Story, aber darum soll es jetzt nicht gehen.
Wusstest du?
Nein.
Did you know? The more you know. Wusstest du, dass Bryan Cranston ordinierter Pfarrer ist?
Echt?
Ja.
Ja gut, in den USA, aber Pfarrer zu werden ist nicht schwierig. Ne?
Ja, aber er ist einer. Der ist durch einen Sommerjob, ist der war bei in so einem Sommercamp oder sowas und da war halt ein Pfarrer da. Und die Pfarrerstelle war eigentlich nur besetzt, damit die da keine Steuern zahlen müssen quasi. Wenn man es mal ganz genau nimmt. Und der Pfarrer hatte an einem Tag 2 Hochzeiten gebucht.
Aha.
An selbe Uhrzeit, 2 verschiedene Locations. Und da hat er halt, und Bryan Cranston war da so Helfer halt quasi, ne?
Ja.
Und hat er ihm gesagt: So, Brian, du musst mir mal helfen. Du fährst jetzt dahin und machst das und vermählst da 2 Leute. Und Bryan Cranston so, was? Nein? Hä? What the fuck?
How?
Und der Pfarrer so, er kriegst $100 dafür. Alles klar, was muss ich machen?
Alles klar.
Und er hat halt legit einfach nur so eine, quasi so ein Formular genommen, dieser Pfarrer, hat die es in die Schreibmaschine eingelassen, Bryan Cranston reingeschrieben, hat das rübergeschickt per Post, das kam einen Tag später kam das wieder.
Ja, ja, ja.
Und dann war Bryan Cranston ordinierter Pfarrer und hat dann 2 Leute vermählt und weißt du auch wie? Einfach auf einem fucking Flugzeug.
Nee.
In einem Flugzeug. Auf einer kleinen Privatmaschine, auf so einem Ding mit 2 Motoren.
Geil.
Das hat er dann auch noch erzählt, wie er dann einfach, weißt du, er saß vor den 2 Leuten, musste sich nach hinten drehen und denkt immer dran, euch zu lieben und auch nicht schwer zu sein. Und im Hintergrund hörst du nur diese 2 Maschinen.
Wunderschön.
Da dieses Ding.
Wunderschön.
Und hat da 2 Leute vermählt.
Für $100.
What the
fuck? 100 Dollar sind $100.
Ja, in den 70ern, ja. Dann war das...
Das sind ja fast 88 Euro oder so. Das
ist fast eine halbe Stunde.
Das ist ja... für was?
Das ist
keine
eine
Ahnung,
Menge
Yoga.
Zeit. Das ist eine Menge Geld damals halt auch gewesen.
Ja, das ist krass.
Es ist schon heftig, aber ja, der ist halt bis heute, ich meine, die Lizenz läuft jetzt nicht wirklich aus bei sowas, dementsprechend könnte der rein theoretisch heute an diese Leute vermählen.
Ja, klar. Muss ich mich an diese Szene bei den Simpsons erinnern, als Homer, sich auch ne, dieses Formular halt ausgefüllt hat sozusagen im Internet und dann haben die dem im Prinzip, also um Pfarrer zu werden nochmal, ne?
Ja.
Und dann haben die den im Prinzip so ein DIN A4-Bogen gefaxt mit so einer Ausschneideanleitung für dieses Ding, was diese Reverends
ja,
immer im Kragen
genau.
haben, weißt du, dieser Streifen.
Da, ja,
das konntest du dir dann so ausschneiden und so in den Kragen stecken. So like, alles klar, in 5 Minuten zum Reverend. America. Aber ist ja so, ne?
Ich mein, es geht wirklich, ja.
Und du bist dann halt legally married.
Ja, richtig.
Ist halt schon.
Oder wusstest du, dass Bryan Cranston und Aaron Paul haben zusammen einen Mezcal rausgebracht? Mezcal ist, weil ich wusste es vorher auch nicht, ist eine mexikanische Spirituose, die aus Agavenfruchtfleisch hergestellt wird.
Okay.
Hat meistens
das klingt sehr exotisch.
Um die 40% Alkohol. Und der hat mit Aaron Paul zusammen einen rausgebracht.
Ja?
Der heißt Dos Hombres. Passt natürlich, ne?
Wie
die Faust aufs Auge. Aber fand ich cool. Fand ich gut.
Ich überlege gerade, wie ist die Fastfood-Kette in Breaking Bad. Los Pollos Hermanos.
Los Pollos Hermanos, genau.
Also daran erinnert es mich und daran soll es wahrscheinlich auch erinnern.
Wahrscheinlich, ja, natürlich. Es hat natürlich Anspielungen, aber ich finde es cool, dass der halt auch sowas, ich meine, es gibt auch viele Schauspieler und Celebrities, die ihren eigenen Alkohol rausgebracht haben. Es gibt unendlich viele. Ich meine, allein gefühlt macht
Elon
jeder
Musk.
Rapper macht irgendwas.
Allein
in der
Elon Musk hat eine Tequila-Firma.
Ja,
der hat einen eigenen Tequila.
Genau.
Dann hier, Conor McGregor.
hat seinen eigenen Whisky. Genau. Du hast,
das machen viele. Ich meine, es ist wie Parfüm.
Ja,
das,
der Rapper Pharrell hat, meine ich, einen eigenen Cognac oder sowas in der Richtung. Dan Aykroyd, der eine Ghostbuster-Schauspieler, der hat seinen eigenen Wodka, Crystal Skull Wodka, den er halt
in so einem... Ach, das ist von dem Typ?
Ja, also einer davon natürlich. Ach so, ja, okay. Nicht alle, aber der hat den rausgebracht und haufenweise
Leute. Die Flaschen sehen, ich trinke jetzt kein Wodka, aber die Flaschen sehen cool aus.
Die Flaschen sehen cool aus, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wie heißt da nochmal, der Mann von Beyoncé, Jay-Z. Ich meine, der hat auch einen eigenen Likör rausgebracht oder so. Das ist ja auch wieder einfach so eine Investitionssache, weißt du, die klatschen da ihren Namen drauf, der Scheiß wird verkauft und die haben passives Einkommen.
Hank Schrader hatte in Breaking Bad sein eigenes Bier.
Stimmt!
Schrader-Boy.
Das hat er sich in der Garage selbst
gebaut und auf einmal kriegt er so ein PTSD-Flashback, weil im Haus, nämlich in der Garage, diese Flaschen, die er gebraut hat, Bierflaschen, die sind halt hochgepoppt und da sind die ganzen Flaschen explodiert. Und er dachte so, scheiße, Mann, meine Garage, so nach dem Motto, ne? Hatte er voll diesen DEA noch drin gehabt, so, diesen Bullen halt. Und ist da gezogen der Knarre so da rein und hat gedacht, was geht denn jetzt ab? Also richtig PTSD. Ja. Der Typ hatte ja dann auch im Verlauf der Serie einen Knacks halt.
Ich meine, so eine Arbeit geht auch nicht spurlos an dir vorbei. Ich meine, als Drogenspezialeinheit, da siehst du eine Menge Scheiße.
An der Grenze von Amerika zu Südamerika ist es halt...
Wie schon gesagt, Knotenpunkt ist fuck. Also da kriegst du, glaube ich, sehr viel mit, was du ohne Therapeuten nicht gut verarbeiten kannst, auf jeden Fall.
Es gab doch diese eine Szene, wo sie diesen einen Informanten von den Mexikanern, Machete, ne?
Ja.
Der Schauspieler Machete.
Danny Trejo. Bester Mann.
Genau, der Typ. Ich feier den. Der übelste Mann. Der macht doch immer irgendwas mit Machete. In irgendeinem Film macht der irgendwas.
Der übelste Motherfucker, der Typ sieht aus wie wirklich, da rennst du weg und hast Angst vor dem.
Wie Mondkrater.
Und dann siehst du auf Facebook irgendein Video, wie er da mit 20 kleinen Welpen spielt. Und so, oh, ich liebe Welpen. Und hat seinen eigenen Taco-Truck und ach ja, lebt sein Leben halt einfach. Der Typ ist cool. Ich feier den.
Nee, und wie gesagt, halt auch in dieser Serie als Hank Schrader. Ich hoffe, ihr nehmt es nicht übel, wenn wir ab und zu mal so ein paar Story-Elemente rauspicken und die so aneinander rein. Aber es muss sein einfach. Ja. Es muss sein. Auf jeden Fall, da war er ja relativ neu. Er wurde ja versetzt, ne? Vor diesem Zusammenbruch und so weiter wurde er ja versetzt. Da fing es ja an mit dieser Angststeuerung.
Genau.
Steuerung direkt an die Grenze zur Border Patrol oder was auch immer. Ja. Zu dieser heftigeren Einheit noch. Mhm. Nicht so in der Innenstadt, sondern wirklich an der Grenze. Und da hatten die ja, wie gesagt, von der DA so einen Informanten und das war halt Danny Trejo.
Mhm.
Und Danny Trejo war halt so voll der King. Alle sprechen Spanisch, die Polizisten sprechen alle Spanisch. Er spricht kein Spanisch. Man muss halt sagen, davor war halt bei der DEA der größte Motherfucker einfach. Ja. Hank Schrader war eine Institution. Vielen Dank. Ich werde jeden Tag ein bisschen dümmer.
Ich schmeiß dir das nächste Mal einfach einen Duden an den Kopf.
Oh, es tut mir so leid.
Jeden Tag ein bisschen dümmer.
Ja, man muss dazu sagen, mein linkes Nasenloch ist schon den ganzen Tag lang zu seit der Aufnahme und irgendwie lenkt es mich ab.
Da kommt zu wenig Sauerstoff ins Hirn und langsam baut es ab.
U-Boot, also was soll ich
jetzt
erzählen?
In der Stunde muss ich ihn rausschleppen hier. Er ist vorbei.
Sauerstoff zählt. Hoffentlich sind wir langsam oben. Naja, auf jeden Fall. Er war halt ganz neu, spricht kein Spanisch, kann da eigentlich so gut wie nichts machen, ist halt der größte Noob auf einmal. Ne? Und auf einmal gab es ein paar Szenen halt später, wie die ganzen Drogengangs halt ihr Ding gemacht haben. Am Ende kam halt im Prinzip am Horizont so ein riesiger Galapagos-Schildkröte oder so eine Wüstenschildkröte halt einfach. Und was ist auf dem Kopf von dieser Schildkröte?
Auf dem Panzer.
Eine Nachricht in Form von dem Kopf von Danny Trejo, also der Machete. Also dem Mittelsmann quasi zwischen denen.
Ja.
Der sich halt natürlich auch immer gut bezahlen lassen hat mit so dicken Zigarren und hinher.
Die Ratte wurde gefunden.
Richtig,
halt, ne?
Ganz genau.
Ja.
Und dann kam es halt knüppeldick in diesen Kopf oder unter diesem Panzer, wie auch immer, irgendwie an dieser Schildkröte war halt ein Sprengsatz.
Mhm.
Und das hat halt im Prinzip einmal diese halbe Einheit da ausgelöscht. Hank Schrader hat es überlebt und hat seitdem halt böses PTSD gehabt.
War danach
komplett im Arsch, ja. Ja.
Es ist halt, bei Breaking Bad, es gibt so viele geile Szenen, so viele gute Folgen.
Wir haben mindestens einmal pro Podcast oder pro Podcast-Folge. Was ist denn eigentlich richtig? Ich glaube, ich habe mal gelesen, also Podcast ist im Prinzip das Produkt, also eine Folge. Das ist der Podcast.
Ja, ich meine,
das ist sogar richtig.
Ja, ne? Ich meine, es wird tatsächlich so betitelt.
Gut, Podcast, Podcast-Folge. Irgendwie haben wir das fast einmal pro Folge, dass wir denken, alles klar, daraus könnte man wieder einen eigenen Podcast
machen.
Ne?
Ja, ist so.
Und Breaking Bad, ich hands down, es wird schon 50 geben davon.
Natürlich, ne? Also, da natürlich, die sich nur damit beschäftigen, eben, klar.
Ja. Ist auch cool, finde ich absolut
ich feier
cool.
Ja so,
wir reißen das ja hier nur an.
Ich feiere ja so Podcasts wie zum Beispiel Fake Doctors, Real Friends mit Turk und JD von Scrubs.
Ah, der Scrubs-Podcast, genau. Ja, der ist
die,
super.
Die ja quasi ein Watch-Along machen, die pro Folge gucken sie sich eine Episode an und haben dann auch immer Gaststars da, wie Sarah Chalk zum Beispiel, die Elliot gespielt hat, die lustigerweise auch Beth in Rick and Morty spricht. Das ist Sarah Chalk, das ist Elliot, ja. Das ist die Stimme von Beth aus Rick and Morty.
Ah, das ist cool.
Finde ich mega gut.
Das wusste ich nicht. Ja, ja. Gut, woher auch irgendwie.
Das Witzige ist, Sarah Chalk, also die Schauspielerin, die Sprecherin, die kann auf Kommando rülpsen. Das ist das, was sich der Sprecher von Rick und von Morty halt
wünscht. Was er sich ansaufen muss.
Genau, immer, ne? Was er sich antrinken muss, damit es funktioniert. Und die kann es einfach aus dem Affekt direkt, zack, bumm, ich rülpse jetzt einen vor. Super witziger Nebenfakt. Aber wusstest du, also wir machen mal einen Strich unter Breaking Bad, weil wie du gerade gesagt hast, ne, kann man einen eigenen Podcast draus machen.
Es geht immer weiter und wir werden bestimmt irgendwann nochmal drauf zu sprechen, glaube ich.
Auf jeden Fall. Der hat danach Breaking Bad war ja, also die Karriere ja through the roof. Also danach war ja jede Tür für ihn stand offen.
Ja, da kannst du machen, was du willst nach so einer Rolle.
Absolut.
Ja. Das ist der Träger von AMC gewesen über diese Jahre halt.
Also Breaking Bad und The Walking Dead haben AMC über Wasser gehalten, muss man einfach sagen.
Wer das streamen konnte zu der Zeit, der hatte gewonnen, weil das war wirklich, das war wie Game of Thrones halt vor ein paar Jahren.
Richtig, ja.
So vom
Hype-Faktor her, von der Qualität auch.
Ja, genau.
Also nur noch einen Ticken besser, behaupte ich mal. Weil, also ich habe Game of Thrones nicht gesehen, aber da wird ja immer so auf die letzte Staffel geschissen.
Also, ja, die ist auch, feier des Todes Game of Thrones, muss ich wirklich sagen. Wegen den Charakteren halt einfach.
Klar,
weil das Character-Building in dieser Serie ist, habe ich noch nicht gesehen.
Ja.
Wird auch erstmal nicht kommen für mich, weil das war wirklich brillant gemacht.
Ja.
Ich muss sagen, ich war noch nie ein Fantasy-Setting-Typ. Noch nie. Ich bin Sci-Fi, ich bin Lo-Fi, ja, und ich bin so Horror-Thriller, nicht Horror, Thriller-Psycho.
Aber kein Herr der Ringe oder sowas in der Richtung.
Aber so Herr der Ringe habe ich es erstmal geguckt mit 20, ja. 21, 22, keine Ahnung, ja, also sehr, sehr spät. Aber Game of Thrones, das war so richtig bingen.
Mhm.
Weißt du, das war so, ich muss wissen, wie es weitergeht, weil die auch richtig gut Cliffhanger kommen und so. Nicht, dass das eine gute Serie ausmacht, ja.
Klar.
Aber es war wirklich richtig geil.
Ja.
Nur die letzte Staffel kannst du vergessen, schmeiß sie in die Tonne. Beachte sie nicht, beende die Serie da für dich. Gut ist.
Ja.
So ist es halt. Nicht fertige Geschichte, spinn sie im Kopf weiter. Guck's dir nicht an. Aber wie gesagt, es gibt viele Serien, bei denen das so gelaufen ist.
Auf jeden Fall.
Ja.
Wusstest du, also, did you know?
Ah, yeah.
Bryan Cranston hatte am Anfang von dieser ganzen Covid-19-Geschichte, also 2020 März.
Ja.
Da ist er an Covid erkrankt und bis heute hat er Geschmacks- und Geruchssinn verloren.
Krass.
Bis heute.
Ja, hier der Hartmut, der letztens hier saß.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob man es sagen darf, aber der hatte ja auch Covid.
Genau, der ist genesen, richtig. Nicht, ja.
Scheiße gelaufen halt einfach. Wegen dem guten Mann durften wir dann auch 2 Wochen zu Hause sitzen.
Ja, aber der war halt, das Ding, der hatte, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hatte der eine gute Woche ging es ihm richtig scheiße. Aber der hatte auch noch bestimmt 2-3 Wochen.
Der hatte keinen Geschmackssinn mehr.
Genau. Und er halt auch als gelernter Koch, ne, der ja auch gutes Essen zu schätzen weiß, boah, die Strafe, die es gibt, ne, das muss es gewesen sein.
Das nimm einem Maler die Hände.
So ungefähr.
Und dann malt er mit den Füßen, schlechtes Beispiel.
Ey, wenn du es kannst.
Es gibt brillante Künstler, die mit den Füßen malen, Mann.
Das ist schon
absurd gut.
Aber also das muss echt eine Sache sein. Boah, scheiße, no thank you.
Na.
Aber die ganzen Rollen, die er danach noch hatte, ich meine, der hat es gab einen Godzilla-Film noch danach. Also im vorletzten Godzilla-Film hat er eine der Hauptrollen mitgespielt.
Hab ich leider nicht gesehen.
War allerdings insgesamt so eine halbe Stunde im Film, dann war sein Charakter tot.
Amen.
Kein Scheiß. Aber auch nur, damit sie den in den Trailer packen können und auf die Poster.
Ja gut, weil er das Gesicht jetzt hat, ne?
Jetzt hat er den Namen.
Frank, ich gönne es ihm so
auf
krass.
Auf jeden Fall.
Er hat immer alles gegeben, zumindest vor der Leinwand. Ich weiß nicht, privat, ich kenne ihn nicht. Aber er war halt einfach.
Er wirkt in Interviews auch einfach immer so cool.
Er hat es halt geschafft, so.
Ja, auf jeden Fall.
Er ist wirklich cool. Dieser Mic-Drop-Moment auf dieser Breaking Bad-Convention, wo der eine Typ fragt, ja, ich komme aus Albuquerque, gab's da irgendwelche coolen Stellen und so weiter, ich komme daher, represent und so. Und er sagt dann einfach so, ja, ich habe auch den Zoo deine Mutter besucht. Und lässt so das, die Halle rastet aus, weißt du, so vollerztes Gesicht, so ein verschmitztes Lächeln irgendwie und lässt halt das Mikro droppen. Und wirft's auf die Bühne, das ist ein geiler Moment.
Der hat in Albuquerque tatsächlich sich ein Haus gekauft.
Ja?
Er hat sich ein Haus gekauft und der
Hat er auch eine Pizza aufs Dach gelegt in der Serie?
Er hat auch gemeint, dass er auf jeden Fall er hat vor, das Haus definitiv zu behalten und da auch wirklich ab und zu mal im Jahr hinzufahren, weil er halt die Gegend so gerne hat. Weil er hat da ja, die haben da ja, also fast ausschließlich in diesem Ort gedreht, halt auch größtenteils. Und er hat halt ungefähr.
Sieht aus wie Tatooine da ein bisschen, ja, ne? Wegen diesen Sandsteinhäusern so sehr.
Der hat richtig Gefallen gefunden an der Gegend und feiert das total. Ja, er mag das total. Auch generell New Mexico und so die Gegend ist er totaler Fan von geworden. Und wo er auch mitgespielt hat, war jetzt vor ein paar Jahren der neu aufgelegte Power Rangers Film. Den habe ich tatsächlich gesehen.
Das hast du mir so angekündigt. Ja.
Leute. Ich,
ja, also wirklich.
Leute, nee, einfach. Also
ist er schon so weit, dass er jetzt schon alles hatte und jetzt macht er die Scheiße, die von denen er träumt oder so. Weißt du, also so richtig träumt.
Ich sag dir, der hat in diesem ganzen Reboot Drehzeit hatte er wahrscheinlich so 4 Stunden ungefähr. Ja, 2,5 davon hat gedauert, bis er ins Kostüm gepackt wurde und dann ging es wieder raus. Er spielt die Rolle von Zordon. Aha. Wer Power Rangers noch kennt, Zordon ist diese Figur, die in diesem riesigen großen Reagenzglas quasi den Power Rangers immer Messages gibt und sowas.
Okay.
Und in dem neu aufgearbeiteten Film sieht man Zordon, wie er vor 65 Millionen Jahren auf der Erde gelandet ist. Und dafür war halt Bryan Cranston quasi nackt in einem komplett blauen Kostüm. So ein bisschen Eiffel 65-mäßig. Und das war Gigi D'Agostino.
Scheiße.
I'm blue, exactly. Jawohl. Genau das.
Gern geschehen übrigens für die 2 Ohrwürmer an dieser Stelle. Viel Spaß damit.
Und also da war er für ungefähr 3 Minuten so zu sehen und den Rest des Films war er als Projektion in einem Bildschirm in der Ranger Station quasi drin.
Okay.
Dementsprechend, der hatte insgesamt vielleicht 4 Stunden Drehzeit um der
Zeit.
Ja,
und davon 3,5 vom Greenscreen.
Aber halt wieder der Name Bryan Cranston auf dem Filmposter. Ja. Inzwischen ist das einfach eine Hausnummer, die du dir halt an die Wand schreiben kannst, wo du sagen kannst, ey, in unserem Film spielt Bryan Cranston mit. Und zack, bumm, ist dir eigentlich schon dein Budget wieder garantiert, was du wieder einspielst.
Naja, das ist die Traumrolle. Das ist so der Harry Potter-Moment, ne?
Der muss in der Hinsicht, er hat quasi sein Arbeitspensum hat er gemacht und der kann jetzt das machen, worauf er Bock hat. Und das ist eine Stelle einer Karriere, die musst du erstmal erreichen. Und wenn du sie erreicht hast, dann hast du es einfach geschafft.
Ja.
Du hast es geschafft, wenn du mit deinem Namenswert alleine sowas, also wirklich Kinokassen so klimpern lässt.
Dieser Jack Black-Status, ne?
So ungefähr,
Du verdienst eigentlich nur noch Geld, weil du Jack Black bist.
Ja.
Oder weil du Johnny Depp bist. Oder weil du Bryan Cranston bist.
Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es dir erzählt habe. Das hat jetzt neulich eine Band hat diesen Status erreicht und halt auch dargestellt.
Okay.
Die Foo Fighters haben eine EP rausgebracht, jetzt vor ein paar Monaten. Da sind 3 Live-Aufnahmen dabei, also von Songs vom letzten Album, halt live eingespielt. Und der Rest sind Cover von Disco-Songs aus den 70ern.
Geil.
Sie nennen sich selbst für diese EP die DGs. Oh, anstatt die Bee Gees und haben unter anderem Night Fever gecovert. It's Always Time to Dance oder so heißt der Song,
es
haben
sie
auch
Zeit
gecovert.
Für ein Meme-Album.
Exakt. Ja. Oder der Top-Kommentar auf YouTube war auch drunter so, okay, Foo Fighters haben jetzt die Stage erreicht, wo so I don't give a shit, because we can.
Ja, because we can.
Und das ist so der Status, den auch Bryan Cranston inzwischen hat. Der macht einfach jetzt Sachen so, because I want to, because I can, because fuck you, I'm Bryan Cranston.
Ja, genau.
Das ist so. Ja. Das ist einfach der Status, den er jetzt erreicht hat. Und verdammt nochmal, ich gönn's ihm. Weil der Mann hat's einfach geschafft. Der hat sein Arbeitspensum erreicht. Der hat jetzt seinen Kultstatus erreicht und kann damit jetzt eigentlich absolut, wenn er will, kann er in Ruhestand gehen. Oder er kann auch, ich meine, der Mann hat auch Tony Awards gewonnen, also für Musical.
Ja, stimmt.
Der kann alles. Der kann Theater immer noch, der kann Filme, der kann Serien. Kann machen, was er will. Und das ist einfach was, davon kann man nur träumen. Und davon hat er wahrscheinlich lange geträumt.
Wärst du gerne berühmt?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht wirklich, weil es wäre schon geil. Allerdings, ich hätte keinen Bock auf die ganze Aufmerksamkeit so nach dem Motto, Frank Feuerstein hat gestern Abend nicht seinen Müll rausgebracht. Und das ist dann eine Schlagzeile
bei TMZ. Er hat 6 Kilo zugenommen.
Ja.
Oh no.
Und das ist dann eine Schlagzeile bei TMZ. Also, ja.
Blöd.
Oh. Ach.
Ah.
Da ist es. Ja,
naja. Oh ja, wir haben es mal wieder erwartet. Gut, in dem Fall haben wir es tatsächlich vergessen.
Ups, naja.
Und das Schöne ist, dass wir Ja, angefangen bei Bryan Cranston, aufgehört mit, naja, im Prinzip Power Rangers. Sind wir heute mal die komplette Achterbahn von Bryan Cranston mitgefahren für eine Folge.
Auf jeden Fall.
Haben euch mitgenommen. Wir hoffen, wir konnten euch auch abholen.
Ah! Und wer hat noch nicht, wer kann nicht mehr? Let's go!
Ja, wir werden jetzt langsam wieder auf Tauchstation gehen. Der Druck steigt, meine Freunde.
Die Ohren gehen zu.
Und die Ohren gehen zu. Abschalten. So Peter Lustig-like.
Ihr könnt, ja, uns, könnt uns natürlich wie immer hören auf unserer Website feierabendgold.de, auf Spotify, iTunes, Amazon Deezer. Music, Deezer, wer auch immer es nutzt.
Besucht uns auch auf www.feierabendgold.de. Lasst uns eine Rezension auf iTunes da, Apple iTunes da.
Schreibt uns auf der Website.
Schreibt uns auf der Website. Schreibt uns generell Instagram, Twitter, wenn ihr Bock habt.
Wenn ihr es habt.
Ansonsten, ja.
Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Noch einen schönen Feierabend und
wir hören uns das nächste Mal wieder.
Bis dann.
Adieu. Feierabend Gold. Feierabend Gold.
Feierabend Gold. Feierabend Gold. Das ist doch, was wir alle wollen.